Hallo und herzlich willkommen zu Lukast, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das ist meine Wenigkeit, und Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas.
Hallo Lukas.
Wir haben es jetzt nach einiger Zeit mal wieder geschafft, uns zusammenzusetzen. Ich habe das Gefühl, das sagen wir jedes Mal übrigens, oder ich, jedes Mal in meiner Ankündigung, ist es schon wieder so lange her,
dass wir uns gesehen haben. Ist, glaube ich, gar nicht so lange her. Letztes Mal, ich habe auch noch mal wieder, wie immer, in Vorbereitung geschaut, wann die letzte Folge her war. Es war im Juni.
Ach ja, okay. Dann ist es gar nicht so lange her.
Sorry. Und veröffentlicht haben wir Anfang Juli.
Ach ja.
Und der andere Abstand war dann Mai zu Juli, also das war dann deutlich größer. Insofern, ja, ist es ganz schön, dass wir uns diesmal nach 3-4 Wochen wieder zusammengefunden haben. Es könnte öfter sein, es könnte immer öfter sein, aber ja gut, man muss auch so ein bisschen den Sommer genießen, das Sommerloch auch so ein bisschen auskosten. Aber Lukas, womit füllen wir denn das Sommerloch?
Das Sommerloch füllen wir mit einem durchaus sommerlichen Film, mit einem warmen Film, würde ich sagen, in irgendeiner Form. Also zumindest einem Film, der farblich sehr warm ist, würde ich sagen. Coffee aus dem Jahre 1973 von Jack Hill, ein Blaxploitation-Film. Das erste Mal überhaupt, dass wir uns in der Geschichte des Lukast diesem Thema widmen, soweit ich weiß. Oder hatten wir schon mal? Nee, wir hatten noch nicht
Blaxploitation, ne?
Nee. Dieser Film von Jack Hill mit Pam Grier in der Hauptrolle, da wird es dann natürlich auch ganz viel darum gehen, auch um den Folgefilm Foxy Brown, der in einer sehr, sehr engen Verwandtschaft zu Coffee steht und natürlich auch, und daher werden die meisten Pam Grier wahrscheinlich irgendwie kennen, Jackie Brown, der dritte Spielfilm von Quentin Tarantino in den 90er Jahren, der nochmal so eine Art Hommage an Coffee und auch Foxy Brown ist. Bevor wir da aber genauer drauf eingehen, würde ich dich mal ganz gerne fragen, Lukas, wie immer zu Beginn jeder Folge, was hast du denn abgesehen von Coffee zuletzt so gesehen?
Diesmal habe ich mir was angeguckt und ich bin sogar bei diesen sommerlichen Temperaturen mal wieder ins Kino gestiefelt. Ganze dreimal zu zwei Filmen. Ein Film davon habe ich zweimal gesehen, einen Film davon natürlich einmal. Einmal war ich in The Odyssey, haben es lange erwartet. Christopher Nolan hat einen weiteren Langfilm rausgebracht. Ich glaube, dazu muss man jetzt großartig nicht viel sagen. Der ist derzeit im Kino, lang ersehnt, mit hohen Erwartungen bestückt. Ich glaube, oder bin mir fast sicher, dass Christopher Nolan derzeit ein Regisseur ist, bei dem man so die höchsten Erwartungen hat und sich das meiste so ein bisschen verspricht. Worum geht es? Natürlich, wie der Titel schon sagt, geht es um die Odyssee, die homerische Odyssee, die mythologische Sage, die dort sicherlich mit ganz viel Recherche, ganz viel Detailliebe auf 70 mm gedreht wurde. Jetzt befinden wir uns hier in Erfurt, haben leider nicht die Möglichkeit, das Ding hier auf 70 mm zu sehen. Vielleicht ergibt sich das ja noch in irgendeiner Form, dass wir beide mit so einer kleinen Gefolgschaft das mal irgendeinem 70 mm Kino, IMAX Kino machen können. Aber ja, so kam es, dass ich im Saal 1 in Erfurt den Film bei, na, nicht ausverkauft im Saal, aber es war schon wirklich voll. Es war in den ersten Tagen am Wochenende, es war schon wirklich sehr, sehr voll. Den Film gucken konnte, nicht in 3D. Ich glaube, den Film gibt es überhaupt nicht in 3D, das hat mich gefreut. Und ja, was soll man dazu sagen? Ist ein Christopher Nolan-Film. Ich fand ganz schön, dass anders als in Oppenheimer, naja, so diese Kontinuität und diese Continuity-Spielereien, die ein Christopher Nolan gern mal macht, auch in Memento oder meinetwegen in Tenet, hier so ein bisschen eine Nebenrolle hatten. Das Ganze war dann doch irgendwie relativ stringent. Klar gab es irgendwie mehrere Erzählstränge, aber das Ganze wurde doch dann sehr klassisch, sehr dramatisch gedreht und gemacht und für meine Begriffe auch sehr gut. Also ich bin genau auf die Kosten gekommen, die ich mir von einem Christopher Nolan, wenn der irgendwie so einen mythologischen Epos sich ja vornimmt, so macht, was man sich halt so darunter vorstellt, in einer, sage ich mal, cineastischen Gütequalität, die sicherlich seinesgleichen sucht. Ich weiß nicht, wie hoch das Budget war, vielleicht 200, 300 Millionen. Da gibt es, denke ich mal, wenig Grenzen und wenig, was man da jetzt irgendwie rummeckern könnte. Ich finde auch gar nichts zu meckern. Ist für mich ein guter Film, hat mich unterhalten, hat mich auch über 3 Stunden unterhalten. Ich werde auch nochmal reingehen, weil er schon irgendwie einen gewissen Impact hat. Ist es jetzt mein Lieblingsfilm Christopher Nolans? Auf jeden Fall nicht. Social Media ist irgendwie voll von irgendwelchen Rankings. Da wird irgendwas in Reihenfolge gebracht und dann anschließend ganz fleißig in der Kommentarspalte diskutiert. Da guckt man dann schon mal rein und ist erstaunt, wie manche das so anordnen. Aber wenn ich mich da jetzt irgendwie einreihen müsste, ja, ist es so vom ersten Eindruck her sehr, sehr guter Film. vielleicht nicht mit Interstellar oder Dunkirk, für mich persönlich vergleichbar, der fällt immer so ein bisschen ab, ich finde den aber sehr, sehr gut. Ja, fand ich ganz okay. Hast du den schon gesehen, Lukas?
Ja, ich habe den Anfang der Woche gesehen, war ich auch mit einer Gruppe von Freunden drin, auch in einem Kinosaal, der sehr, sehr voll war auf jeden Fall, was mich sehr gefreut hat. Und ich persönlich hatte sehr viel Spaß daran, hat mich super unterhalten und ich fand ihn auch motivisch super interessant, muss ich sagen. Also man muss dazu erstmal sagen, dass das in einer gewissen Weise kein Spannungskino ist, sondern wirklich so eine Art Affektkino, also ein Kino, was dich zum Staunen bringen soll, sozusagen, also in vielerlei Hinsicht. Also diese einzelnen Stationen sind ja auch wie so kleine Kurzfilme angeordnet, wenn man so will, ne? Und motivisch fand ich daran vor allem interessant, dass das so ein ganz, ganz anderer Zugang zu dieser Odyssey-Saga war, gefühlt. Also ich habe mir dann direkt nach dem Kinobesuch nicht komplett angesehen, aber ich habe mich so auf YouTube, gibt es diesen alten Film mit Kirk Douglas von 1954 und da habe ich mich so ein bisschen durchgeklickt, wie so einzelne Stationen und Momente aufbereitet wurden und wie der Film dann auch endet vor allem. Und ich fand diesen Zugang von Nolan ziemlich interessant, dass er hier eigentlich, und das ist jetzt kein wirklicher Spoiler so im Großen und Ganzen, ich versuche es möglichst vage zu halten, sage ich mal, dass es im Großen und Ganzen nicht um so eine Art Heldenreise geht, wenn man so will, sondern eigentlich durch eine Mystifizierung einer Figur, die am Anfang durch verschiedene Perspektiven eben aufgebaut wird und im Verlauf des Films immer weiter dekonstruiert wird. Und es werden im Prinzip so gewisse Taten in anderes Licht gerückt, als man es vielleicht erwartet hätte, sozusagen, ne? Und ich finde diese Form der Perspektivierung und dieses quasi Rückerzählen der ganzen Geschichte aus verschiedenen Stationen, die bereits passiert sind, ziemlich interessant. Finde es auch dahingehend spannend, wie hier eigentlich mit dem Thema der Erinnerung vor allem gespielt wird. Weil es eben darum geht, hier eine Figur als so eine gute, heldenhafte Figur zu erinnern und das eben dann aufzusplitten. Und ich finde dahingehend auch ziemlich gut, weil man das auch metamedial, finde ich, übertragen kann, dass wir ja im Vorfeld diese riesen Diskussion hatten, okay, dieser Film ist super divers besetzt, ne, Elliot Page spielt da mit, Helena wird von einer afroamerikanischen Schauspielerin gespielt und so weiter und so fort, dass dieser Film eigentlich auch dahingehend ein ziemlich interessantes Bild vermittelt von oder uns eine Frage stellt, wie erinnern wir eigentlich antike Mythologie und eigentlich auch die Antike in Griechenland an sich, weil das ja doch gerade durch so die mediale Rezeption durch die Jahrzehnte und Jahrtausende und durch alte Gemälde und so weiter und so fort ja eine sehr weiße Gesellschaft ist und man sich das sehr weiß vorstellt, so im Großen und Ganzen, was ist ja in der Realität, also wir reden hier über Fiktion, ne, aber wir reden auch über die Antike, die es ja tatsächlich gab und so, ja eigentlich nicht so sein kann, wenn man so will. Und dadurch hinterfragt der Film eigentlich auch so ein erinnerungspolitisches Bild im Prinzip, was wir hier quasi in der westlichen Gesellschaft zumindest so mit uns tragen. Und auch auf dieser Ebene super spannend. Und er hat natürlich so einzelne Segmente und Szenen, die wahnsinnig großartig sind. Also die Mahlzeit, die die Besatzung dann an einer Stelle zu sich nimmt, mit so ein paar Verwandlungsmomenten, sage ich mal. Ne? Der Zyklop natürlich. Und ja, das fand ich super gut. Und er findet so, also für diesen Aspekt der Erinnerung und auch der Verfolgung, dass ein Mensch hier eine Reise zurückantritt und eigentlich von seiner dunklen Vergangenheit in einer gewissen Weise verfolgt wird, dafür findet er ziemlich viele interessante Bilder, finde ich. Und fand das wirklich sehr, sehr spannend, was er hier gemacht hat. Ich war sehr begeistert und habe auch mit ein paar Leuten schon darüber gesprochen, über das Ding, ja.
Okay, ich würde mal weitermachen mit meinem zweiten Film, in dem ich zweimal war. Einmal in OV, einmal mit deutscher Synchro. Das war Obsession. Ich habe die mir tatsächlich zweimal angeschaut. Und ich denke mal, das ist ein Film, der vielleicht sogar auf die in den Jahresrückblick mitkommen könnte. Kommt erstmal ja als Horrorfilm daher, wird als Horrorfilm, sage ich mal, kommuniziert. Aber es ist wieder mal ganz schön zu sehen, wie guter Horror, der jetzt eben nicht nur durch irgendwelche Affekte unterhalten soll, wie es dann vielleicht ein Insidious, ich glaube Teil 4 oder Teil 5 oder Teil 6 machen wird, der jetzt schon im Trailer läuft, im Kino, dass ja der Horror hier, finde ich, eine Bühne ist, um soziale Probleme, soziale Themen zu verhandeln, die durch die Darstellung des Horrors einen tieferen Sinn bekommen und zum Nachdenken anregen und vielleicht in einem eher ungewöhnlichen Gewand, um sowas, genau sowas zu kommunizieren, nicht in Abwesenheit des Horrors einfach mal zu konstruieren und einfach mal die Versuchsanordnung unkonventionell ich würde fast schon sagen, hat mich so ein bisschen an Osgood Perkins erinnert, so ein sehr artifizieller, wirklich gut gemachter, ästhetischer Horrorfilm, der gar nicht so billig und dreckig daherkommt, wie es, na sag ich mal, mit einem Budget von, ich glaube, 1 Million oder so sein könnte, hat das ja schon einen sehr, sehr bleibenden Eindruck hinterlassen, dass ich mir das Ding einfach zweimal jeweils in unterschiedlichen Synchros angeguckt habe. Und ja, muss ich jetzt so viel dazu erzählen?
Müssen vielleicht, also ich habe ihn auch gesehen, ich sage auch gleich noch was dazu, müssen vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, um was es geht, so ganz grob einfach nur, ne, dass ein Junge, ein Mann, in seinen 20ern hätte ich jetzt gesagt, so wird er sein, ne, in seine Arbeitskollegin verliebt ist und aber sich nicht traut, er das zu sagen und so weiter und so fort. Er übt das vorher mit anderen Freunden und so, aber das kriegt das irgendwie nicht hin und wünscht sich dann in einer Situation oder nach einer Situation, in der es eigentlich schon so weit sein könnte, wo sie ihm das auch so ein bisschen anbietet, sage ich mal, weil sie das schon erahnt, wünscht er sich mit so einem, ja, mit so einer Art Spielzeug, so einem Wunsch, was war das, so ein Stück, was man zerbrechen muss, so ein Wunsch.
Ja.
Irgendwie. Also, so ein Wunschlos.
Es war so ein Stöckchen und das muss man zerbrechen und im Moment des Zerbrechens darf man sich etwas wünschen. Also eigentlich, Richtig. Der hat das aus irgendeinem Esoterikladen da bekommen, genau. Eigentlich so ein Schnulli.
Richtig. Wo ja dann lustigerweise im Verlauf des Films alle Bescheid wissen und das für alle völlig plausibel ist, dass die Wünsche auch in Erfüllung geht. Also diese übernatürliche Komponente ist ja dann schon drin. Und er wünscht sich dann jedenfalls, dass dieses Mädchen ihn so sehr liebt wie nichts anderes auf der Welt. Und das führt dann dazu, dass sie ihn tatsächlich liebt und das in einer übersteigert obsessiven Art, die dann dazu führt, dass sie auch quasi sich selbst vernachlässigt, ständig bei ihm sein möchte und auch so eine übersteigerte Form von Eifersucht hat und sowas, die dann irgendwann auch gefährlichere Fahrtrouten nimmt, um es mal so zu sagen. Genau, ja. Das ist unsere Story kurz.
Ja, ganz genau. Der Film läuft auch aktuell noch im Kino. Kann man getrost reingehen. Geht, glaube ich, ein bisschen was über 100 Minuten. Hat mir sehr gefallen und ja, das sage ich mal im klassischen Sommerloch, da solche guten Horrorfilme laufen, wie ich es vielleicht auch The Evil Dead unterstellen würde oder Backrooms unterstellen würde, bin ich eigentlich ganz begeistert, was da in diesem Sommer oder jetzt im Juli 2026 für gute, verheißungsvolle oder einfach ambitionierte Horrorfilme laufen. Finde ich eigentlich ganz cool.
Absolut, ja. Ich kann zu Obsession noch sagen, dass ich den auch sehr gut fand. Ist für mich totales Spannungskino gewesen tatsächlich. Also es gibt natürlich diese krassen Bilder. Es gibt so eine bestimmte Szene, zu der ich jetzt nicht so viel sagen möchte, wo sie wartet, dass er von der Arbeit nach Hause kommt und dann sehen wir quasi so das Ergebnis dann hinterher. Oder wie sie auch versucht, ihn in der Wohnung zu halten. Da gibt es so ganz krasse Momente. Und im Prinzip etabliert dieser Film relativ früh diese Situation, dass sie halt ständig bei ihm sein möchte, was dann auch dazu führt, dass wir in jedem Moment, auch wenn wir denken, dass unsere Hauptfigur alleine ist, erahnen können, dass seine Freundin, wird sie ja dann im Verlauf der Geschichte, immer hinter der nächsten Ecke potenziell wartet oder ihn irgendwie beobachtet oder sowas. Man hat eigentlich nie wirklich Ruhe, wenn man diesen Film guckt, ne? Und das ist schon super interessant und super spannend. Also wirklich ein toller Film. Das geht ja dann bis in die Nacht hinein, sozusagen, ne? Also das wird ja dann in einer Art und Weise übersteigert, die mehr als ungesund ist. Ich fand's sehr witzig, dass ich bin allein im Kino gewesen und war quasi umringt von Paaren, die, glaube ich, nach diesem Film ein bisschen was zu klären haben und zu Hause zu diskutieren haben. Fand ich ziemlich witzig. Ja. Ja, sehr gut. Und auch natürlich der Fakt interessant, dass wir hier mit Curry Barker ein Regiedebüt haben. Noch ein sehr junger Regisseur, der hier, ja, wie gesagt, seinen ersten Film macht und vorher, glaube ich, auch als YouTuber aktiv war.
Genau, auch wie Osgood Perkins eigentlich.
Genau, wie Osgood Perkins und auch wie Kane Parsons, der ja Backrooms gemacht hat, der in diesem Sommer rauskam. Mhm. Also das Backrooms ist ja auch ein Videospiel sozusagen, was auch auf so einem Kurzfilm basiert, den Kane Parsons vorher im Internet ins Internet geladen hat. Da möchte ich kurz was zu sagen, weil den habe ich auch gesehen im Kino. Und das ist ein Film, in dem es quasi darum geht, dass jemand, der so sehr große psychische Probleme hat, das ist so ein Besitzer eines Möbelwarenladensgeschäfts, so eine Art Ikea in relativ viel, viel kleiner und so, finanzielle Probleme hat und so weiter und so fort, dann aber in den Keller irgendwann eines Tages geht von diesem Warenhaus und feststellt, da gibt es ja einen mysteriösen Eingang zu einer anderen Welt, zu so einer Art Parallelwelt, die aus unendlichen Räumen im Prinzip besteht, die sehr, sehr stark erinnern an so Büroräume oder irgendwie so diese seelenlosen Orte, die wir heutzutage in irgendwelchen Innenräumen haben, wenn wir in irgendwelche Geschäfte, in irgendwelche Gebäude und so weiter reingehen. Also so unendliche Strukturen eigentlich. Nicht-Orte, würde man auch dazu sagen. Und das führt dann dazu, dass auch seine Psychologin, die hier von Renate Reinsfür gespielt wird, dann auch irgendwann diesen Raum entdeckt, also in diesem Möbelhaus und ihm dann hineinfolgt, zusammen noch mit ein paar anderen Leuten. Und man stellt relativ schnell fest, dass die Figuren nicht alleine sind in diesen Räumen. Ne? Also es sind diese unendlichen Räume, die dann auch irgendwann mit Gegenständen aufgeladen werden, die die Personen aus der realen Welt kennen. Also es gibt so einen Gedanken dahinter, dass diese Räume die Psychologie der einzelnen Figuren widerspiegeln und dann aber auch noch die Psychologie von ganz, ganz vielen anderen Figuren, sodass dann so eine Art Gesellschaftspanorama dann innerhalb dessen entsteht, was symbolisch aufgeladen ist. Und das ist super interessant. Es ist nicht diese Art von Spannungskino, was wir mit Obsession haben. Es ist eher ein, ich sag mal so, apollinisches Kino, wo man sich sehr, sehr stark fragen kann, was bedeuten diese Räume eigentlich? Ist es Ausdruck von Psychologie? Ist es Ausdruck von Gesellschaft? Ist es Ausdruck von irgendetwas anderem? Ist es tatsächlich so eine Art Parallelwelt, die keine andere übersteigerte Bedeutung in irgendeiner Form hat? Kann das vielleicht auch ein neues Zuhause sein für Menschen? Ist dann auch eine Frage, die gestellt wird. Also super interessant. Auch Traumata spielen hier eine große Rolle, weil man stellt dann irgendwann fest, dass nicht nur der Patient, sondern auch die Psychologin selbst in irgendeiner Art und Weise etwas zu überwinden hat, sozusagen. Und das macht diesen Film doch sehr, sehr spannend. Und er hat dann auch diese Spannungsmomente, weil es dann irgendwann, wenn man dann irgendwann in diesen, ich sag mal, auf ein Wesen trifft, sag ich mal, oder mehrere Wesen in dieser Welt, was dann zu bestimmten gefährlichen Situationen für die Hauptfiguren führen kann, aber ist schon eher ein Kino, wo man sich quasi Fragen stellt, konstant eigentlich. Und das ist auch sehr, sehr gut gewesen, muss ich sagen. Ja, sehr toller Film.
Hat ja, glaube ich, auch ursprünglich, also die ist dann nur eine Adaption eines Videospiels.
Ja, genau. Also ich glaube, es war so rum, dass dieser Kurzfilm auf YouTube von Kane Parsons gedreht wurde und daraufhin wurde das Videospiel konstruiert, was auch im Streaming super erfolgreich war und so weiter und so fort. Und dann hat A24 gesagt, da machen wir ein Videospiel, da machen wir nicht ein Videospiel raus, da machen wir einen Film draus, einen Langfilm von dem gleichen Regisseur und war oder ist jetzt, glaube ich, auch im Verhältnis zu den Ausgaben der erfolgreichste A24-Film überhaupt. Ne? Also wirklich gut. Hat auch ein paar Momente, die ein bisschen schwächer sind. Tatsächlich gibt es hier einige Momente oder einige ganze Szenen, die rein aus einer POV-Szene gefilmt werden, wie das auch bei einem Videospiel oder auch in einem Kurzfilm tatsächlich der Fall ist. Und das sind die spannendsten Momente, die der Film eigentlich hat. Also vor allem der Anfang. Der Film geht nämlich mit so einer Szene direkt rein und das ist unfassbar spannend zu gucken. Ist wirklich, wirklich richtig gut. Und nimmt dann teilweise so ein bisschen ab, was diese ganzen Spannungseffekte angeht. Aber trotzdem super sehenswert. Da sollte man reingehen und sich das mal angucken. Toll, ja.
Ja, und damit wäre es erstmal mit meinem, was haben wir zuletzt gesehen, gewesen? Zwei Filme, ich war im Kino, ansonsten zu Hause habe ich nicht wirklich was geguckt, hier und da ist mal was reingeflattert, aber ansonsten bin ich neben Coffee zu gar nicht so richtig gekommen.
Ich habe sehr viel gesehen, ich will aber nicht zu nichts eigentlich davon was sagen, weil ich finde mit diesen drei Filmen, die wir jetzt hier schon kurz besprochen hatten, sind wir ganz gut für dieses Segment quasi ausgestattet, sage ich mal. Ich will die Filme nur mal nennen. Ich habe mir zum ersten Mal in meinem Leben Batman hält die Welt in Atem angesehen, der 1966 verfilmte quasi erste reale Batman-Film, der auf dieser Fernsehserie der 60er Jahre basiert mit Adam West. Unfassbar lustiger Film. Es ist kein ernstzunehmender Batman-Film, sondern es ist ein Film, der eigentlich verschiedene Genres benutzt, um verschiedene situationskomische Momente zu schaffen, die absurd sind und durch ihre Absurdität super lustig. Also das ist auch ein Detektivfilm, wenn man so will. Und es geht dann in einer Szene, ich will das nur ganz kurz vorwegnehmen, weil es relativ zu Beginn ist, geht es dann darum herauszufinden, wer für eine bestimmte Begebenheit auf dem Meer verantwortlich ist. Also da gab es so eine Art Überfall von einem Schiff und wer ist dafür verantwortlich? Und dann schließt der von Adam West gespielte Batman daraus, hold on, it happened at the sea. Moment, sea? See, for Catwoman. That's it. It must be Catwoman. Und das, solche Momente hat der Film die ganze Zeit und das ist wirklich großartig, super lustig. Ich habe darüber hinaus Alien vs. Predator gesehen, zum allerersten Mal in meinem Leben, von Paul W.S. Anderson. Auch super lustig, toller Film. Man erkennt so einzelne Motive von Paul W.S. Anderson wieder, die wir hier auch schon mal so ein bisschen besprochen hatten. Super unterhaltsamer Film einfach, hat extrem viel Spaß gemacht. Und ich habe zwei Filme von Pascal Ogier gesehen zum ersten Mal in meinem Leben, die ich beide für sehr unterschätzt halte, wenn ich mir so ein paar Meinungen dazu im Internet durchlese. Und zwar zum einen sein Debüt Saint Ange im deutschen Haus der Stimmen aus dem Jahr 2004 und The Tall Man aus dem Jahr 2012 mit Jessica Biel. Filme, die in gewisser Weise ja, wo man so ein bisschen die Themen auch quasi durchschauen kann, wenn man so etwas wie Martyr schon gesehen hat. Beide Filme haben nicht diesen Gewaltgrad von Martyr, aber beide Filme sind thematisch sehr, sehr nah dran und auch strukturell sehr nah an Martyr dran. Also so diese Situation, dass du einen Haufen Figuren etabliert bekommst und überhaupt nicht weißt, wie du die jetzt einzuordnen hast. Dass du so eine zunächst mal auch eine Art Protagonisten etabliert bekommst, was sich dann völlig umkehrt im Verlauf des Films zum Teil, ne? Und du dir dann irgendwann keine Orientierung mehr verschaffen kannst. Wirklich spannende Filme, kann ich sehr empfehlen, sich die mal anzugucken.
Ja. Wie bist du an die beiden rangekommen?
Ich habe die Blu-rays zu Hause. Okay. Ja, ich bin ja gerade dabei auszumisten und hab mir gedacht, ich gucke mir erstmal diese Pascal Ogier-Filme an. Ich werde beide lustigerweise nicht behalten. Das ist so dieses Ding, dass man Filme künstlerisch für ultra spannend und interessant hält und so weiter und so fort. Aber ich habe in dem Fall bei beiden nicht das Gefühl, dass ich sie unbedingt nochmal angucken werde. Vielleicht noch maximal einmal und dann bleiben die auch oder werden die auch verkauft. Lustigerweise die anderen beiden, Alien vs. Predator und Batman hält die Welt in Atem, werde ich auf jeden Fall behalten. Das ist irgendwie, hat das irgendwas mit mir gemacht und fand die beide auf eine Art und Weise lustig, dass ich mir die immer wieder angucken könnte, auf eine sehr leichte Unterhaltungsschiene zumindest reduziert, ja. Aber trotzdem sehr empfehlenswert. Also St. Ange und The Tall Man, ja. Toll. Wirklich okay. Stark. Hast du die gesehen?
Eigentlich? Nein. Nee. Also Haus der Stimmen?
Ja.
Den habe ich da, aber The Tall Man habe ich nicht da.
Ah ja, okay. Ja, sehr gut. Ja, dann lass uns mal zu Coffee kommen. Mhm. Unserem Film der heutigen Episode. Wie gesagt, 1973, Jack Hill, ein Blaxploitation-Film. Und ich würde ganz gerne, bevor wir zur Handlungszusammenfassung kommen, erstmal so diesen ganzen Part mit, wir erklären euch ein bisschen, was Blaxploitation ist, wir erklären euch auch ein bisschen was zu Jack Hill und auch zur Hauptdarstellerin Pam Grier. Das würde ich erstmal abhaken, weil ich das ganz witzig finde. Ich kann das gerne machen, wenn du möchtest. Genau, da können wir einfach mit Blaxploitation anfangen. Wir haben hier im Prinzip ein Kofferwort, kann man sagen, aus Black und Exploitation. Wir fangen mal mit Exploitation an, weil das so ein bisschen der einfachere, oder nee, es ist nicht der einfachere, es ist der ein bisschen komplizierter zu erklärende Begriff, allerdings auch nicht in einer wirklichen Art und Weise. Heruntergebrochen bedeutet das im Prinzip, dass wir es mit Filmen zu tun haben, also mit einem Filmgenre in diesem Fall, was durch eine übersteigerte Form von Gewaltdarstellung, von Sexualdarstellung, eine Form von Affekt beim Zuschauer hervorrufen möchte und quasi einen Zuschauer emotionalisieren möchte. Das ist ein Kino, was wir im Prinzip schon ganz, ganz lange in der Filmgeschichte zu diesem Zeitpunkt schon hatten, aber wo eben jetzt im Jahr 1973 oder eigentlich schon ein paar Jahre vorher das Wort Black dann noch mit reinkommt, denn wir haben ja in den 60er Jahren die Aufhebung der Rassentrennung in den USA gehabt, durch unter anderem den Civil Rights Act von 1964 und haben dadurch im Prinzip auch so eine Art, ich sag mal, man hat die Afroamerikaner als Zielgruppe entdeckt, wenn man so will. Ne? Also als Zielgruppe, die ins Kino geht, die auch afroamerikanische Geschichten auf der Leinwand betrachten möchte. Und hat sich gedacht, wir verbinden einfach mal dieses Exploitation-Kino mit schwarzen Hauptfiguren, mit irgendwie Geschichten, die in irgendeiner Weise eine afroamerikanische Lebenswelt widerspiegeln oder diese prägen. Und dementsprechend entstand dieses Genre dann Anfang der 1970er Jahre in den USA. Als Reaktion auf die bis dato mangelnde Repräsentation schwarzer Menschen im Hollywood-Kino. Denn das gab es in den vorherigen Jahren natürlich. Wir kennen alle diese große Diskussion im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung zu vom Winde verweht, wo es ja zum Beispiel darum geht, dass afroamerikanische Figuren zwar dargestellt wurden, aber nur in so einer Form von Sklaven, wenn man so will, Bedienstete, die auch keine großen Dialoge oder sowas haben, sondern die im Prinzip auch so eine gewisse dümmliche Art und Weise der Darstellung haben. Und wir haben dann im Prinzip dadurch, durch diese Bildwürdigung im Prinzip und auch durch die Entdeckung von Afroamerikanern als Zielgruppe, eigentlich so ein Abdecken des Profitinteresses von verschiedenen Filmstudios. Ne? Also es ging hier wirklich auch um kapitalistische Interessen, um Interessen, okay, wir haben jetzt hier quasi neue Form von Zuschauer und die müssen wir in irgendeiner Art und Weise bedienen. Das sind so Filme, die durch ihre Darstellung auch eine sehr, sehr starke oder einen sehr, sehr starken Einfluss auf Bewegungen in den USA, wie die Black Power Bewegung beispielsweise hatten. Ne? Denn wenn man sich so die Elemente anguckt, von denen viele Blaxploitation-Filme gekennzeichnet sind, dann haben wir schwarze Hauptfiguren, die als selbstbewusste und starke Heldenfiguren etabliert werden. Wir haben als Setting oftmals ein urbanes Setting. Wir haben Großstädte wie New York oder Los Angeles, die hier als Schauplätze dienen und Themen verarbeitet, die wir im Prinzip auch schon zu dieser Zeit im New Hollywood Kino so ein bisschen haben, ne? Also soziale Ungleichheit, Kriminalität, Korruption und eben Rassismus. Das ist auch ein Thema, was jetzt hier eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und das wird eben alles verpackt in verschiedene Genres, die Elemente aus Action, Kriminalstrukturen, Thriller oder auch Dramen beinhalten. Und man kann dazu vielleicht auch noch sagen, dass das Filme sind, die auch davon abgesehen sehr, sehr stark von afroamerikanischer Kultur gekennzeichnet sind. Beispielsweise, wenn wir auf Kleidung schauen, wenn wir auf Musik auch schauen. Wir haben sehr, sehr oft Funk-Soundtracks und so weiter, die prägende Stilelemente hier sind. Wir haben oftmals aber auch überzeichnete Figuren und eine sehr stereotype Darstellung von bestimmten Figuren. Und ich habe es ja schon gesagt, die Darstellung von Gewalt und Sexualität spielt hier eine Riesenrolle. Es gibt verschiedene Beispiele aus den 70er Jahren, die hier besprechenswert sind. Zum einen der 1971 erschienene Shaft, in dem Richard Roundtree einen Privatdetektiv spielt, der die entführte Tochter eines Gangsterbosses finden soll. Das wurde ja dann später auch nochmal geremaked mit Samuel L. Jackson in der Hauptrolle. Wir haben darüber hinaus den Film Sweet Sweetback's Badass Song, auch aus dem Jahr 1971. Das ist ein Film, in dem es darum geht, dass ein Afroamerikaner zwei weiße rassistische Polizisten umbringt, die gerade dabei waren, einen anderen Afroamerikaner zusammenzuschlagen. Und daraufhin wird er dann quasi von der Polizei und vom Staat verfolgt und muss dann über die Grenze nach Mexiko fliehen. Das ist so ein Film, der oftmals als so ein sehr experimentelles Beispiel für diese Bewegung herangezogen wird und der in Deutschland bis jetzt noch nicht erschienen ist. Der soll aber auf mittlere Sicht erscheinen, habe ich gehört. Soll ein super interessanter Film sein. Ich habe den noch nicht gesehen, leider. Superfly von 1972 ist auch so ein Film, in dem es um einen afroamerikanischen Drogendealer geht, der durch seine Drogengeschäfte eben aus diesem Milieu entkommen möchte und quasi so ein Aufstiegsversprechen hinlegen möchte. Und dann haben wir natürlich 1973 Coffee und Foxy Brown. Beides Filme von Jack Hill. Jack Hill ist kein afroamerikanischer Regisseur, muss man dazu sagen, sondern ein weißer Regisseur. Und der begann seine Karriere unter den Fittichen, dieser Einfluss ist meiner Meinung nach sehr wichtig, von Roger Corman. Wer ist Roger Corman? Roger Corman ist ein Regisseur zum einen, der bekannt ist für so Horrorverfilmungen von bestimmten Büchern, zum Beispiel den Werken von Edgar Allan Poe. Also es gibt da so Filme wie The Raven oder wie Satanas. Und er ist aber auch bekannt als Produzent und Förderer von einer ganzen Reihe von Regisseuren und auch Schauspielern, die wir alle heute kennen, die teilweise unter seinen Fittichen ihre ersten Arbeiten abgelegt haben. Also wir reden hier von Leuten wie James Cameron, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Jonathan Demme, Joe Dante, Peter Bogdanovich und auch Jack Nicholson hat hier seine ersten Rollen tatsächlich gespielt. Unter anderem spielt er in The Raven mit. Er war eben auch jemand, der Jack Hill gefördert hat. Und aus Jack Hill ist jetzt nicht wirklich ein Regisseur geworden, den man in einem Atemzug mit den genannten jetzt unbedingt nennen kann, filmhistorisch, der auch nicht diese Relevanz hat, der sich aber dann herausgestellt hat als jemand, der mit relativ wenig Budget sehr kostengünstige Genrefilme und B-Movies eben produzieren kann, die sich dann eben in einem exploitativen in Horrorbereich auch teilweise befinden können. Ne? Also er hat Filme gemacht wie The Wasp Woman, wo es um eine Wespenfrau geht, aus dem Jahr 1959. Er hat The Terror gedreht 1963, in dem er zum Beispiel auch Jack Nicholson besetzen konnte, relativ jung. Spider Baby ist ein Film von ihm und dann eben die beiden bereits genannten Coffee und Foxy Brown, die eben mit die wichtigsten Vertreter des Blaxploitation-Films dann sind. Und in beiden Filmen, und dann bin ich auch gleich zu Ende mit meinem langen Monolog, spielt eben Pam Grier mit. Pam Grier ist eine Schauspielerin, die zunächst mal auch in den 70er Jahren zunächst mal mitgespielt hat in Frauengefängnisfilmen. Das war ein eigenes Genre dieser Zeit, also wo es dann eben, wie der Name schon sagt, darum geht, dass Frauen in einem Gefängnis zusammenleben müssen und eben auch einen Lebensalltag haben, der sehr stark von Gewalt geprägt ist, teilweise durch die Diskriminierung, durch Gefängniswärter, auch sexuelle Diskriminierung teilweise. Also da gibt es Filme wie The Big Dollhouse und The Big Birdcage, die auch schon so sprechende Filmtitel sind, wenn man so will, die quasi so das ganze Thema schon vorweggeben. Und dann ist sie eben in den 1970er Jahren ein Star des Blaxploitation-Kinos geworden und hat eben nicht nur in diesen beiden Coffee und Foxy Brown mitgespielt, sondern zum Beispiel auch in Friday Foster von Arthur Marx, 1975 und Sheba Baby, auch 1975 von William Girdler, hatte dann in den 80er Jahren, als diese ganze Bewegung so ein bisschen abgeflacht ist, noch ein paar andere Rollen, hat zum Beispiel mitgespielt in Miami Vice, der TV-Serie von Michael Mann, den wir hier auch schon mal behandelt haben. Wir haben ja den Film sogar schon mal behandelt hier von 2006. Und auch in Horrorfilmen, wie zum Beispiel Something Wicked This Way Comes, 1983 veröffentlicht von Jack Clayton, den man vielleicht kennt durch Seine Verfilmung Das Schloss des Schreckens oder The Innocence im Original aus den 60er Jahren ist auch eine Verfilmung von einem Roman auf jeden Fall, den ich auch zu Hause habe und aber noch nicht gelesen habe. Muss ich mir auch mal vornehmen irgendwie. Und sie hatte dann später auch noch mal so ein paar Rollen, hat zum Beispiel in zwei Filmen von John Carpenter mitgespielt, Escape from L.A. aus dem Jahr 1996 und auch in Ghosts of Mars aus dem Jahr 2001. Und dann natürlich noch mal, und das ist so dieser späte Ruhm, der ihr dann auch noch mal zuteil wurde, einem breiten Publikum zumindest gegenüber, durch Jackie Brown aus dem Jahr 1997, Quentin Tarantino, der eine Hommage ist an zum einen Coffee und dann eben auch an Foxy Brown aus den 70er Jahren. Also ihre beiden großen Rollen in diesem Genre. Ja, wollen wir vielleicht mal zu Coffee kommen? Ich habe jetzt lange geredet, jetzt kannst du mal die Handlung zusammenfassen erstmal.
Ja, also wie der Titel schon verrät, Coffee. Es wird hier eine Hauptdarstellerin geben, gespielt von Pam Grier, die tatsächlich Coffee heißt. Und Coffee ist eine, ja, ich sag's einfach mal so gerade raus, eine POC, OP-Krankenschwester, die ja erstmal damit einer sehr wichtigen gesellschaftlichen Arbeit nachgeht und die sich privat ganz rührend um ihre Schwester kümmert, die tatsächlich schon in jungen Jahren, ich glaube mit 11 Jahren, von ja mafiösen Strukturen im Drogenhandel abhängig gemacht wurde. Und sie befindet sich da derzeit in einer Reha, wird da immer von Coffee umsorgt, besucht. Aber ja, Coffee lässt das ganze Thema nicht so wirklich ruhig und sie möchte Rache üben an denjenigen Strukturen, an denjenigen Personen, die in ihrem Einflussbereich ihrer Meinung nach für genau das Schicksal gesorgt haben, was ihrer Schwestern ja mit ihrer Problematik beschieden ist. Und sie hat dafür auch ja das richtige Umfeld. Sie kennt zum einen, das ist so ein bisschen ihre Liaison, einen werdenden Kandidaten des Kongresses jener Stadt oder jenes Bundesstaats. Das ist Howard Brunswick, gespielt von Booker Bradshaw, der, ja, sag ich mal, so diesen, für sie diesen staatlichen, diesen, ja, irgendwie politischen Zugang bietet zu besseren Verhältnissen, dass sowas vielleicht nicht nochmal passieren muss. Aber sie kennt auch in der Polizei den sogenannten Officer Carter. Das ist eher so ihr Kumpel. Er, glaube ich, möchte was von ihr, hat da eher so eine Love Interest. Aber ja, sie verstehen sich gut, besuchen auch gemeinsam die Schwester. Und ja, über ihn versucht sie ihn auch so ein bisschen zu ermutigen, meine Güte, könnte man auf der Straße nicht was tun, dass die Verhältnisse besser werden, aber irgendwie wird das nicht so richtig und sie merkt, dass es hier schwer ist und dort schwer ist, von außen über die gewissen Zuständigkeiten da für ja, bessere Verhältnisse zu sorgen. Deswegen greift sie selbst zur Waffe, bemächtigt sich selbst ihrer ja, Stilmittel, ihrer Reize, um genau in diesem Milieu im wahrsten Sinne des Wortes aufzuräumen mit roher Gewalt. Sie wird ja nach und nach in dieses Milieu vordringen, sich dort ja, reinschleichen und die Drogenbarone, die Pimps und Bosse Stück für Stück zur Strecke bringen, töten, um quasi ihre Schwester zu rächen und einige liebgewonnene Personen entpuppen sich dann natürlich auch in aller Dramatik als ja, vermeintliche Feinde und werden ja nach und nach, wie gesagt, im Stile des Exploitation-Kinos oder des Blaxploitation-Kinos niedergestreckt. Ich glaube, das kann man so ganz grob als Handlung zusammenfassen. Ja, ich würde da jetzt gar nicht zu viel um heißen Brei reden wollen, wie es gemacht wird, wann es gemacht wird, wo es gemacht wird. Ich denke, da können wir jetzt trefflich drüber sprechen. Ist für mich ein sehr interessanter Film gewesen, ein teilweise skurriler Film, aber dennoch ein unterhaltsamer Film, bei dem es mir wirklich Spaß gemacht hat, den zweimal zu sehen. Einmal habe ich mir auch mal den Audiokommentar angeguckt, ist auch ganz nett. Schön, dass es in der Edition dabei war. Die Edition ist von Wicked Vision.
Das wollte ich gerade sagen, genau. Ja. Wir müssen nämlich ganz kurz über die Edition sprechen, tatsächlich. Ich hatte es beim letzten Mal schon so ein bisschen angerissen. Wir haben, genau, die deutsche Blu-ray von Wicked Vision uns angeschaut, die sehr, sehr gut ausgestattet ist mit einem Booklet. Du hast gesagt, ein Audiokommentar war noch dabei. Weißt du, wer den gesprochen hat?
Dr. Gerd Naumann und noch irgendjemand.
Okay, alles klar. Genau, Audiokommentar, auch weitere Extras wohl noch dabei. Also sehr, sehr viel und ganz, ganz wichtig ist das Bild, was wir hier sehen. Denn das ist dieses, wenn man so will, das eigentlich ist das die Restauration des Films, die so als die beste überhaupt gilt. Die wurde nämlich in Großbritannien von Arrow Video gemacht und wurde hier eben für die Wicked Vision Version übernommen. Es gibt hier aber auch in Deutschland eine Blu-ray-Version, an die man, ich sag mal so, deutlich leichter rankommt, die von Studio Hamburg gemacht wurde, die ich persönlich nicht kannte, bis ich diese Version mir auch angeschaut habe dann mal. Und wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, stattdessen an die Wicked Vision Version zu kommen, die ein bisschen teurer ist, dann greift doch bitte lieber zu dieser Version, weil die Studio Hamburg Version ist wirklich, also es gibt so ein paar Standards, die man heutzutage erwarten könnte, sage ich mal, von so einer Scheibe, die werden hier zum Teil nicht erfüllt. Man muss da erstmal sagen, dass sie ein eigenes restauriertes Bild entwickelt haben, was aber einen sehr, sehr schmierigen Digital-Look hat, also so diese Grobkörnigkeit, dieses Dunkle, dieses auch so ein bisschen verruchte Bild, was diese Original oder diese Restauration von Arrow hat, die gibt es da einfach nicht. Also der Film sieht wirklich schlechter aus, muss man sagen. Mhm. Erstmal so rein vom Bild. Und die Ausstattung ist auch bei weitem nicht so das, was man heutzutage erwarten könnte. Also von so einer Standard-Blu-ray erwarte ich jetzt nicht unbedingt ein Booklet. Ich erwarte auch jetzt nicht, dass wahnsinnig viel Bonusmaterial drauf ist, obwohl das ja viele liefern. Aber es gibt nicht mal Untertitelung in dem Fall, ne? Also es gibt nur eine deutsche Tonspur, eine englische Tonspur. Und dann gibt es, glaube ich, noch so zwei Trailer, die man sich auf der Scheibe anschauen kann. Das ist wirklich nicht mehr das, was man im Jahr 2026 eigentlich erwarten möchte. Von daher greift bitte, wenn ihr die Chance dazu habt, zu der Wicked Vision Version. Die findet man nicht ganz so leicht auf eBay oder auf Amazon oder sowas, aber auf der direkten Seite von Wicked Vision findet man tatsächlich da auch noch Exemplare. Da habe ich zumindest meine Version her und da stand jetzt nicht was davon, dass die besonders knapp sein soll.
Ja, oder ich so. Habe es auch gerade überprüft, die ist sofort lieferbar.
Ja, ja, super. Ja, sehr gut.
Ja, ich habe aber auch mal bei Prime geschaut. Tatsächlich gibt es den Film in voller Länge bei Prime. Ich würde aber allerdings bezweifeln, dass es die Abtastung von Wicked Vision ist. Ich glaube, die haben das ja eigens aufbereitet. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es die Abtastung ist, die schon so ein bisschen gelitten hat, die sich Amazon da irgendwie zumindest lizenzrechtlich gesichert hat. Wie lang es den Film da gibt, weil es schon eher so Nische ist und kein Film ist, den man da, denke ich mal, mit aller Macht irgendwie im Zaun hält. Weiß ich nicht. Allerdings gibt es den derzeit mit einem ganz normalen Prime-Abo zu sehen, für diejenigen, die vielleicht nicht erstmal das Geld investieren wollen.
Mhm. Das Gleiche, was wir übrigens gerade über die Wicked Vision Version von Coffee gesagt haben, gilt auch für Foxy Brown. Also auch Foxy Brown ist bei Studio Hamburg erschienen und auch bei Wicked Vision erschienen. Also auch da. Ich habe die Version jetzt nicht gesehen, also ich habe die Wicked Vision Version von Foxy Brown nicht gesehen. Ich habe auch da die Studio Hamburg Version lange schon zu Hause gehabt und jetzt zum ersten Mal geschaut, wenn man so will. Auch da würde ich mal vermuten, dass das auf eine ähnliche Art und Weise so ist und dass man da eher zur Wicked Vision Version greifen sollte. Genau. Sprechen wir aber mal über den Film. Du hast schon gesagt, der hat dir gefallen. Was hat dir denn so gefallen? Wie würdest du das umschreiben, so im Großen und Ganzen?
Naja, also ich sag mal, das Exploitation-Kino, du hast es ja schon ausschweifend ausgeführt, ist ja schon ein Kino, das für mich persönlich recht interessant ist. Ich habe das eher über eine andere Schiene kennengelernt als du. Ich habe auch, glaube ich, das als rein Exploitation-Kino bezeichnete Filmsammelsurium, dass es da jetzt noch in irgendwelchen kleinen Labels gut restauriert gibt, gesehen. Und finde dieses, ja, reduzierte auf Affekte, auf, naja, auf die Performance reduzierte Kino oder den auf, wie gesagt, das Sichtbare, das Spürbare, das Erlebbare reduzierten Film sehr interessant, wirkt erstmal irgendwie vulgär, ein bisschen ordinär an manchen Stellen, überzeichnet. Das finden wir hier bei Coffee auch. Aber ich finde es nicht nur interessant zu sehen, sondern natürlich auch über die Reize, die es in einem erzeugt, über den Film dann auch irgendwie nachzudenken. Das heißt, ich brauche jetzt keine großen Monologe, ich brauche jetzt kein, sag ich mal, intellektuelles Fundament, damit für mich ein Film irgendeinen Zugang hat, der für mich interessant ist und den, der für mich gereicht, damit ich mich damit irgendwie beschäftige, sondern das kann gern im Trivialen und im ganz Einfachen stattfinden und das versucht ja das Exploitation-Kino über diesen Reiz, über das Brisante, über dieses Revolverblattartige Filmerlebnis, ja, einfach Schauwerte zu erzeugen, die auch hier da sind, was der Gewaltgrad, was vielleicht auch, ja, der Grad an Nacktheit und Sexualität betrifft, ja, an dem Umgang mit Frauenkörpern und mit der Wechselwirkung zwischen Mann und Frau im schlechtesten Sinne. Und ja, ich finde auch dieses Provokante und manchmal zu deutliche Zeigen von etwas, wo man eigentlich schon weiß, ja, okay, ich habe den Punkt verstanden, aber man zeigt es halt irgendwie nochmal eine Spur deutlicher und eine Spur aggressiver, finde ich sehr interessant. Und es ist mir auch irgendwie über die Jahre hinweg sehr sympathisch geworden, dass es ja dieses, ja, so Grindhouse-Kino, diese B-Movie-artigen Filme noch gibt und dass die noch irgendwie eine Fangemeinschaft haben, die Grund genug sind, dass es, wie gesagt, beispielsweise Labels wie Wicked Vision gibt, die sagen, okay, hier, das Ding ist von 1973, aber wir bringen den nochmal mit allem raus, was es dazu so gibt und in guter Qualität. Und dann kann man sich darüber nochmal, wie wir es tun, genüsslich auslassen. Und ja, das ist ein schönes Paket, auch wenn ich wirklich sagen muss, Black Cinema, Blaxploitation hatte mir bisher nichts gesagt. Das ist mein erster Zugang dorthin. Aber trifft schon mein Humor und sage ich mal, meine Art von Film, die ich mir ja eigentlich in Dauerschleife angucken könnte. Ist kein schwerer Film, ist kein irgendwie aufreibender Film, ist leichtes, unterhaltsames, cooles Kino.
Definitiv, ja. Also Attraktionskino oder performatives Kino könnte man auch dazu sagen, ne? Also hier gibt es jede Menge Momente, die nicht gerade förderlich sind für das Voranschreiten einer funktionierenden Geschichte, sage ich mal, sondern wo es wirklich um den Moment geht, um die Performativität auf dem Bildschirm gerade. Ne? Du hast schon angesprochen, Attraktion, sexuelle Attraktion spielt hier eine große Rolle, zum einen durch unsere Hauptfigur Coffee und aber auch durch andere Frauen, was fast so was Softporno-artiges hat in manchen Momenten. Ne? Also, dass man wirklich sehr, sehr viele Dekolletés sieht, offene Hautstellen, Nagellack, Schmuck spielt hier eine große Rolle, irgendwie rhythmische Tanzbewegungen und auch teilweise eine sehr sexuell aufgeladene Stimmfarben. Ne? Also es gibt ja da so Momente, in denen zum Beispiel Prostituierte am Telefon mit potenziellen Freiern sprechen, wo die Stimme dann nochmal extra verstellt wird und so weiter und so fort. Ne? Also auch so eine Performance sich hier bietet. Wir haben hier auch, und das ist glaube ich auch was du angedeutet hast mit diesem, dass mir etwas nochmal gesagt werden muss sozusagen. Es wird einem auch mimisch und gestisch immer wieder gesagt. Ne? Teilweise sind manche Einstellungen nur dafür da, damit nochmal so ein ganz kurzes Wort kommt und nochmal so eine, aber mit so einem großen Lächeln oder einer großen Geste oder sowas, das nochmal unterstrichen wird. Ne? Also so übertrieben im Prinzip, ne? Was auch so eine Performance ausmacht. Die Gewaltattraktion spielt hier eine große Rolle, wenn auch gar nicht so stark, wie ich mir das vorher vorgestellt hatte. Also es gibt so Schrotflintenschüsse vor allem, die hier eine Rolle spielen, ne, die von Coffee ausgehen und eben auch diese zwei großen Autoszenen, wenn man so will, ne, also so diese, zum einen King George, wie er hinter dem Auto hinterhergezogen wird und dann eben das Überfahren des Mannes mit der Augenklappe gegen Ende. Ne? Also das ist, wir spoilern übrigens. Ja. Ich vergesse das immer, das vorher wegzusagen, aber das machen wir immer so. Ja. Von daher müsst ihr damit leben. Und ich finde auch, dass dieser Aspekt der afroamerikanischen Kultur hier eine Riesenrolle spielt. Also beispielsweise durch die Kleidung. Das ist eine sehr weite Kleidung. Das sind nicht diese engen Anzüge, ne, die man so aus dem Kino von der damaligen Zeit vielleicht aus New Hollywood oder sowas kennt oder aus Filmen davor. Gerade in den 50er Jahren spielt das ja eine Riesenrolle und in den 60ern. Sondern das ist weite Kleidung. Das ist sehr bunte Kleidung auch. Das ist generell, wird hier mit sehr, sehr viel Licht gearbeitet. Es sind sehr, sehr warme Farben, wenn man so will. Ne? Also so Rottöne, Brauntöne, Lila, Rosa und Gelb spielen hier eine große Rolle. Ne? Also es ist wirklich ein Film, der sehr angenehm ist, wenn man das so will, der nichts Kaltes an sich hat. Sehr, sehr viele innerdiegetische Lichtquellen durch Straßenlaternen, Kaminfeuer spielt hier immer wieder eine große Rolle. Und man muss dazu sagen, dass das hier auch so einen B-Movie-Charme hat durch das, ich sag mal so, geringe technische Niveau. Ne? Also hier herrscht offensichtlich ein sehr, sehr starker Pragmatismus, der jetzt nicht gerade auf das Ausinszenieren von besonders starken, ästhetisch, sag ich mal, konstruierten Bildwelten irgendwie hinarbeitet, sondern das ist oftmals einfach nur der Schuss-Gegenschuss sozusagen und dann geht's ab zur nächsten Szene im Prinzip, ne? So dieses klassische Continuity-Editing, eine Großaufnahme in irgendeiner Form einer Totale, dann gehen wir näher ran mit einer Halbtotalen und dann inszenieren wir halt so einen Dialog dann einfach mal aus. Es gibt relativ wenige Fahrten, sag ich mal, oder längere Einstellungen, wenn man so will. Es gibt sie, aber es gibt sie eben nicht allzu stark, ne? Und dann finde ich auch, und das ist etwas, was diesen Film, finde ich, in einer besonderen Art und Weise von Foxy Brown auch nochmal unterscheidet und warum ich den auch ausgewählt habe und besser finde, dass wir es hier nicht nur mit diesen großen Gesten zu tun haben, sondern eben auch mit Figuren, die super skurril sind zum Teil, ne? Also King George ist so jemand beispielsweise, ne? Der auch so eingeführt wird mit diesem eigenen Song. King George, George. Und das ist eben eine dieser längeren Einstellungen, lustigerweise, wo King George dann eben immer näher an die Kamera rankommt. Wir sehen dann sein Gesicht und irgendwie, das hat so was total Pseudo-Cooles irgendwie. Und durch diesen Song eben auch so eine Überhöhung eigentlich, ne? Wir haben darüber hinaus eben diesen Typ mit einer Augenklappe, der sowas Nazi-mäßiges irgendwie an sich hatte irgendwie, ne? Also ich musste da direkt denken an so, weiß nicht, sowas wie aus Raiders of the Lost Ark, diese böse Figur da im Endeffekt, ne? Der jetzt keine Augenklappe hatte, aber so eine, diese komische runde Brille da im Endeffekt, ne? Also es hat sowas sehr Aggressives irgendwie. Sid Haig spielt hier eine Rolle. Von so einem Handlanger, der in einem Moment dein bester Freund sein könnte und im nächsten Moment dich abknallen könnte. Mich hat das sehr erinnert von der Performance her an Negan aus The Walking Dead. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Das ist so eine Schurkenfigur, die auf eine ganz ähnliche Art und Weise funktioniert. Irgendwie. Wir haben den Gangsterboss Arturo, der auch sehr skurril irgendwie ist, ne? Auch diesen so einen osteuropäischen Charme irgendwie in die ganze Geschichte mit reinbringt, so gefühlt. Und auch so kleinere Figuren wie diese muskulöse Beschützerin dieser einen Prostituierten, ne? Die auch so eigentlich so die stärkste Frauenfigur im Film ist, wenn man von Coffee absieht, wenn man so will, ne? Und das ist schon ziemlich ziemlich stark. Und das ist das Letzte, was ich zur Inszenierung sagen möchte. Die musikalische Gestaltung, es klang bei King George schon so ein bisschen an, ist halt auch tief verwurzelt in der afroamerikanischen Kultur, ne? Also so Funk und Soul-Elemente. Und es ist ja ein Soundtrack, der explizit für diesen Film komponiert wurde von Roy Ayers, der in diesem Bereich auch als so eine Art Koryphäe gilt, ne? Und eben so Songs geschrieben hat, die auch so einen kommentierenden oder einführenden Charakter eigentlich schon haben, ne? King George ist so dieses Beispiel, ja, was ich eben genannt habe, aber auch der Titelsong Coffee is the Color, mhm, ist halt total wichtig da für den Film, ja, genau.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Also wenn es jetzt noch mal um die Inszenierung geht, könnte man auch noch mal hinzufügen, dass eben dieses ganze Überzeichnete, dieses Übergroße, Überlaute und Überschrille auch so einen Charakter von Comic Relief hat, ja. Also gerade diese Figur King George, wie sie eingeführt wird, mit welchen Attributen und, sag ich mal, mit welchem Stil und mit welcher, na, sag ich mal, Handlungslogik, da merkt man schon, okay, hier geht es nicht irgendwie um irgendwie Individuen, die sich irgendwie in der Realität wiederfinden lassen. Hier geht es um Stereotypen, hier geht es, wie gesagt, um Typen, um irgendwelche Typisierungen, die filmisch dargestellt werden durch natürlich menschliche Schauspieler, über die man trefflich diskutieren kann, in dem sicherlich auch irgendwas steckt, was sich sicherlich dann auch mit dem Fingerzeig auf gesellschaftliche Probleme jener Zeit, jener irgendwie jenes Milieus und so weiter, jener Stadt hinweisen lassen. Da kann man sicherlich auch nochmal drüber streiten. Aber ja, genau, das fällt sehr schnell auf, dass sowohl die Räumlichkeit als auch, sage ich mal, die verschiedenen Charaktere hier manchmal so ein bisschen einen an der Klatsche haben, aber trotzdem funktioniert es als, du hast ja schon eingangs erwähnt, irgendwie als Unterhaltungskino, hm, und ja, ist eine schöne Darstellung und war für mich, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ein ganz schöner Einstieg in dieses Black Cinema, in diese Blaxploitation, mhm, Richtung. Filme wie Jackie Brown oder wie Foxy Brown kenne ich jetzt leider nicht, da musst du mir dann helfen, wenn es da um die Referenzen geht, aber das war erstmal ein ganz schöner Einstand, ja.
Ja, du hast jetzt quasi die Räumlichkeiten schon angesprochen und das ist so einer meiner Punkte, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Denn wir haben auf der einen Seite natürlich dieses Affektkino, wenn man so will, ne? Diese ganzen, die Sexualität, die Gewalt und so weiter und so fort, um die sich die Story im Prinzip so drumherum strickt. Aber ich finde das tatsächlich ganz interessant, was hier für eine Welt eigentlich uns etabliert wird, für eine Stadtwelt. Hast du eine Idee, wie man das greifen könnte, bevor ich vielleicht sage, wie ich das so gesehen habe?
Ich kann es mal versuchen zusammenzubringen. Also für mich haben wir es hier häufig, ich habe nicht mitgezählt, ja, das Ganze hätte man jetzt sicherlich irgendwie erheben können, wir haben es häufig in Luxushäusern oder irgendwelchen Apartments zu tun, vornehmlich eben der Antagonisten, in die dann ja Coffee eindringt. Wir haben relativ wenige Freiluftszenen, wenn dann bei Nacht oder am ganz, ganz frühen Morgen, und man kann sagen, dass ja, die Räume eben, wie du es schon gesagt hast, bunt sind, dass die wirklich aggressiv überladen sind von irgendeiner formenhaften, weiß ich nicht, Geometrietapete, die wirklich was Störendes hat, die irgendwie was Unruhiges hat, die schon zeigt, dass es hier nicht irgendwie wirklich was Echtes ist. Also es könnte jetzt auch irgendeine Traumsequenz sein oder so. Es sind oder wie eine Bühne wirken, wie eine völlig künstliche. oder einfach plastische Welt, in der jetzt eben irgendwas stattfindet, genauso eben die Möbel und die Kleidung. Wir haben es hier mit ganz komischen oder ganz ungewöhnlichen, unkonventionellen, teilweise übergroßen Requisiten zu tun, was das Interieur anbetrifft, irgendwelche Vasen, irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Lampen oder Kerzenständer. Und ja, die Kleidung, haben wir auch schon drüber gesprochen, wirkt in diesem Zusammenspiel zwischen Raum und Figur da schon immer ein bisschen, ja, grotesk, skurril. Grotesk eigentlich nicht. Da grotesk finde ich eher die Gewaltszenen. Das hat mich dann wirklich überrascht. Ich hatte nicht gewusst, worauf ich mich, auf welchen Gewaltgrad ich mich da einlassen kann. Können wir später nochmal drüber sprechen. Aber ja, man kann irgendwie schon sehen, dass sich hier auch irgendwie der Luxus durch einen extravaganten Kleidungsstil ganz stereotypisch manifestieren soll. Durch die verschiedenen Stoffsorten, durch Muster, durch Accessoires oder durch so einen ja ins Lächerliche gezogenen herrenrassigen Habitus, den dann auch die Figuren in Kombination mit ihrer äußeren Wirkung auch so ein bisschen rüberbringen.
Mhm, absolut. Ich finde es ganz interessant, eine Beobachtung, die ich gemacht habe, also alles richtig erstmal, eine Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass die Räume, und das klang bei dir jetzt auch schon an, teilweise ökonomisch ganz klar konnotiert sind in irgendeiner Form. Ne? Also du hast schon gesagt, wir verbringen sehr viel Zeit in den Villen von irgendwelchen reichen Menschen. Und ich habe das Gefühl, oder glaube, habe das so gesehen, dass wir hier im Prinzip eine Welt haben, die erst einmal so eine Art Transitraum hat. Also das ist eben, das sind diese nächtlichen Stadtszenen einfach. Das sind irgendwie diese Szenen, wenn Menschen auf einer Straße von A nach B, von links nach rechts oder so fahren. Und haben dann eben diese verschiedenen ökonomischen oder ökonomisch konnotierten Orte, die durch diesen Transitraum verbunden sind. Wir haben öffentliche Räume, das sind eben diese Transiträume und das sind aber auch so bestimmte einzelne Momente, in denen uns Armutsviertel gezeigt werden im Prinzip. Das sind so diese klassischen Flachbauten, die da ab und zu mal eine Rolle spielen. Die haben wir gar nicht so oft, aber wir bekommen dadurch schon so ein subtiles Gefühl für Armut, für Unterdrückung in irgendeiner Form, für eben kapitalistische, ökonomische Verhältnisse, wo eben eine große Ungleichheit herrscht. Und da sind wir eben beim Thema soziale Ungleichheit, was eben im Blaxploitation-Kino generell oder sehr, sehr häufig zumindest eine große Rolle spielt. Und wenn wir uns dann private Räume angucken, dann sind die einzelnen benachteiligt eben konnotiert. Das sind auch diese ganzen Elemente, die du gesagt hast, wo auch sowas wie diese afroamerikanische Kultur, dieses Bunte, dieses sehr Farbenprächtige eben eine große Rolle spielt. Eben die Wohnung des Pushers zu Beginn im Prinzip. Ja. Dieses Drogendealers, der eben die Schwester von Coffee dann eben zum Drogenkonsum verführt hat. Ne? Das ist die Wohnung von Carter und das ist auch die Wohnung der Prostituierten, dieser weißen Prostituierten, zu die Coffee dann zwischendrin geht. Das ist auch eine Wohnung, die so explizit farbenfroh, prächtig gestaltet ist mit ganz vielen Tapetenmustern an der Wand und so weiter und so fort, die eben auch allein schon durch ihre Gestaltung so ein Affektpotenzial dann irgendwie in einem haben und die ich aber super schön finde und auf eine Art und Weise auch konstruiert tatsächlich irgendwie. Und dann haben wir eben die ökonomisch bevorteilt konnotierten Orten, die durch eine sehr große Weite und Größe eben gekennzeichnet sind. Also das ist ein ganz großer Unterschied sozusagen zu diesen sehr kleinen Wohnungen, die wir zum Beispiel bei Carter haben, bei diesem Officer. Und ich finde es auch ganz spannend, dass ich das Gefühl habe, gerade diese Orte sind nicht in irgendeiner Form transitorisch verbunden durch diesen Stadtraum. Das heißt, man bekommt da irgendwie auch das Gefühl mitgegeben, dass diese Villen, in denen die reichen Personen in diesem Film sitzen, irgendwie so unerreichbar zu sein scheinen. Ne? Nur in einer Art und Weise, wenn die tatsächlich wollen, dass man zu ihnen kommt. Irgendwie. Ne? Das ist so ein bisschen die Beobachtung, die ich da herausgenommen habe. Und das sind eben diese Orte wie die Villa von King George, die zwar durch sehr, sehr kleine Räume durchaus gekennzeichnet sind, die aber so eine Undurchsichtbarkeit haben, ne? Und durch ihre Anzahl im Prinzip überzeugen und einem im Prinzip sagen, dass hier eine Person ist, die ökonomisch bevorteilt in irgendeiner Form ist. Ne? Wir haben Arturos Villa, die dieses riesige Wohnzimmer hat einfach, ne? Und dann noch den Pool draußen und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja ganz, ganz stark. Und Howard Brunswicks Strandhaus spielt da auch eine Rolle. Also allein, dass der Typ ein Strandhaus hat im Endeffekt, ne? Der nicht, was nicht sein Hauptwohnsitz ist, wenn man so will. Ne? Sondern man hat so das Gefühl, das ist so der Ort, zu denen dann eben oder an denen die Prostituierten dann eingeladen werden, wenn er mal sich sexuell vergnügen möchte im Endeffekt. Ne? Das spielt hier eine große Rolle. Das heißt, die Räumlichkeiten geben schon so eine Ahnung von den ökonomischen Verhältnissen mit. Und es gibt aber auch politische Verhältnisse, die hier eine große Rolle spielen. Gerade so die Konflikte zwischen, ich sag mal so, der weißen Mehrheitsgesellschaft und den Afroamerikanern. Hast du da ein paar Beobachtungen zu eventuell?
Wiederhol die Frage bitte nochmal.
Also inwiefern sich das Verhältnis von Weißen und Schwarzen, um es mal so runterzubrechen, hier darstellt. Gibt es da irgendwie, macht der Film das in irgendeiner Art und Weise explizit für deine Begriffe?
Ja, schon. Also ich weiß, was du meinst. Wir haben es ja mit unterschiedlichen, sage ich mal, Ressorts zu tun, die ja im Drogenhandel oder gegen den Drogenhandel ja irgendwie kämpfen könnten, ja aber durch Korruption und durch eine Verknüpfung miteinander, das eher befeuern und wachsen lassen. Und da sind es ja eigentlich, wenn man es jetzt aufs Gröbste herunterbricht, nur POC, die dort eben bei anderen POC schlechterer ökonomischer Verhältnisse für Missstände sorgen und sich gegenseitig in Abhängigkeitsspirale bringen von, sage ich mal, Händler und Kunde, um, sage ich mal, ganz nach kapitalistischer Manier bei dem einen das Kapital zu vermehren, den eben durch Luxus, durch Reichtum, durch Einfluss, durch Macht wachsen zu lassen und die anderen halt irgendwie arm zu lassen und dann letztlich auch schon im Kindes- und Jugendalter irgendwie als Kunde zu akkumulieren, dass da eben eine Drogenabhängigkeit entsteht und die lange da irgendwie zum Kundenstamm gehören. Das Ganze bekommt man schon mit und das Ganze bekommt man, wie gesagt, durch eine Person mit in Form von Coffee, die ja eigentlich, ja, die jetzt nicht super arm ist, aber die jetzt in, sage ich mal, eher Einkommen, in einem einkommensschwachen erwerbstätigen Milieu irgendwie eigentlich tätig wäre. Aber durch ihr Aussehen, durch ihre Attitude, durch ihr Wirken und durch ihre Manieren dort schon irgendwie so eine Art trojanisches Pferd ist, um dort eben bei diesen reicheren POC, diesen Mafia-Bossen und so weiter, dort einzuwandern, um, ja, Stück für Stück ihr soziales Ansehen irgendwie zu steigern, damit sie dann letztlich zu ihren Zielen kommt. Es gibt jetzt wenige Weiße, die so richtig Einfluss auf die Handlung haben. Es gibt einmal den Polizei-Ober-Fuzzi, den würde ich am ehesten als Weißen bezeichnen, als Repräsentant dafür, dass irgendwie die Polizei natürlich auch in diese Machenschaften dort verstrickt ist, definitiv. Aber ansonsten sind es hier die POC, die man jetzt nicht anhand von Hautfarbe klassifizieren kann, sondern eher anhand, wie gesagt, ihrer ökonomischen Verhältnisse und wie sie dorthin gekommen sind. Dass es eben einen Brunswick gibt, der irgendwie die Treppe nach oben gefallen ist, der jetzt die Möglichkeit hat, politisch Einfluss zu nehmen, dass er jetzt irgendwie dort, ja, sage ich mal, in den Kongress kommen kann und dadurch natürlich interessant wird und sich selbst interessant macht, weil er dann natürlich irgendwie Geld und Macht und Einfluss und so weiter hat. Ja, ist jetzt schwierig zu sagen. Also ist so ein bisschen auch anhand des King Georges schon so ein bisschen beispielhaft, dass die POC versuchen, irgendwie künstlich versuchen, in diese weiße Welt einzudringen, diese weiße Welt jetzt in Anführungsstrichen, und dort mitzuspielen, dort genau den Riten und den Verlangen nachzugehen und die irgendwie zu haben, die halt auch die Weißen haben. Und damit verkommen die POC, vor allem eben King George, das ist ein wunderbares Beispiel am Film, eben zu diesem Comic Relief, denn er will ja ein König sein. Er bezeichnet sich als King George, also ist irgendwie, verleiht sich selbst einen monarchistischen Adelstitel, der irgendwie aus dem im europäischen Mittelalter seine Blütezeit hat. Und das zeigt ja irgendwie schon diese Idiotie. Man möchte irgendwie etwas sein, was man auch durch die Geschichte ja irgendwie schon nicht ist. Und gerade die männlichen POC im Film machen sich dadurch eben unglaubwürdig und auch irgendwie geschichtsvergessen und werden dann ja auch durch den Film oder im Film dafür bestraft, dass sie sich irgendwie anschicken, wie die weiße Herrenrasse eben über andere POC irgendwie richten und verwalten und so weiter.
In Anführungsstrichen.
natürlich. Richtig, ja, natürlich. Ja, absolut. Also das meine ich absolut kritisch natürlich. Ja, ja, ja. Genau, natürlich dann nicht nur über People of Color, sondern eben auch beispielsweise über Frauen. Ja, also es geht hier natürlich nicht nur irgendwie um das Gender oder um Rasse, es geht ja auch natürlich irgendwie um ökonomische Abhängigkeitsverhältnisse und Class, Race, Gender lässt sich eigentlich hier ganz gut mit dem Film ausbuchstabieren, auch wenn das alles erstmal ein bisschen verschroben und ganz witzig daherkommt. Steckt jedoch schon einiges drin, dass ja so die verschiedenen ökonomischen Verhältnisse von weißer und schwarzer Bevölkerung, meinetwegen, ich kann den Raum nicht näher definieren, ich würde sagen, es ist jetzt einfach L.A. irgendwie thematisiert oder irgendeine Metropole in den USA.
Absolut, also ich finde es ganz interessant, weil Wir haben es hier mit Blaxploitation zu tun, wir haben es hier mit einem Genre zu tun, was explizit in sehr, sehr vielen Beispielen Rassismus in den Vereinigten Staaten kritisiert. Aber ich fand es auch spannend, mir diesen Film anzuschauen und zu merken, so viel offensichtlicher Rassismus ist hier erstmal gar nicht. Es gibt auf einer Mikroebene so einzelne Äußerungen mal von Sid Haig, nennt irgendwann irgendwie jemanden mal einen Schwarzen also im Sinne von, dass er ihn beleidigt in irgendeiner Form oder dass Menschen afroamerikanischer Abstammung dann eben auch mal eher als Gruppe klassifiziert werden, nach dem Motto, die sind so und so, ne? Das gibt's ab und zu mal, aber das ist gar nicht so wahnsinnig dominant. Ich finde es spannend, dass sich diese Verhältnisse in Bezug auf Race hier, wie du es schon gesagt hast, eigentlich manifestieren im Sinne der Machtstrukturen, die wir hier haben. Das heißt, wir haben eigentlich eine Dominanz von weißen Führungspersönlichkeiten, die gar nicht so wahnsinnig viel Screentime oder Redebeiträge haben. Ne? Das ist eben den Polizeichef, den habe ich mir auch aufgeschrieben, der gar nicht so, der nur mal so am Rande auftaucht immer mal wieder. Und das ist eben der Mafia-Boss, der hier eine Rolle spielt. Und eigentlich haben wir hier auf so einer Ebene erstmal die Darstellung eines sich einlösenden Aufstiegsversprechens, was eben durch den Civil Rights Act ein paar Jahre zuvor eigentlich möglich wurde. Ne? Also wir haben hier Howard Brunswick natürlich, ne, der Politiker ist, der da nach oben gekommen ist, der so eine Art Martin Luther King-Figur vielleicht auch sein könnte in irgendeiner Form, ne, der sich ja auch politisch, das wird in einer Szene deutlich, einsetzt für die Belange der afroamerikanischen Bevölkerung. Da gibt es diese Szene, wo er von einem Journalisten, glaube ich, befragt wird und da drumherum sind überall People of Color, die ihm dann zuhören und ihm zujubeln und so weiter und so fort. Er ist ihr Repräsentant so. Ne? Dann haben wir Officer Carter, der eben jetzt hier nicht irgendwie so ein böser Drogendealer oder sowas ist, sondern der Officer ist, der Polizist ist, der eben auch da in irgendeine Form von der bereits existierenden, weiß dominierten Welt eingefügt wurde oder sich reingearbeitet hat, wenn man so will. Wir haben King George, der durch Ausbeutung, durch Prostitution nach oben gekommen ist, aber auch dadurch einen großen ökonomischen Status irgendwie oder einen vorteilhaften ökonomischen Status erreicht hat. Und ich finde auch dieser Freier von Coffee zu Beginn, dem ist ja auch irgendwie klar, dass der es irgendwie zu was geschafft hat. Ne? Der sagt, ja, ich kann hier alle Frauen in dem Club haben, warum soll ich denn deine in dem Auto mir angucken, so sagt er ja. Ne? Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass der Film, glaube ich, im Rahmen seiner Geschichte so ein Misstrauen gegenüber dieser neuen Welt der Gleichberechtigung eben schafft oder zu kritisieren versucht, wenn man so will. Und das ist eben dieser Fakt, dass eigentlich der Aufstieg von People of Color nur im Rahmen dieser kapitalistischen, weiß gestalteten Verhältnisse stattfinden kann. Ne? Also alle steigen hier im Prinzip nur auf, wenn sie sich da in irgendeiner Form in diese weiße, bereits existierende Welt einordnen. Das ist eben der Polizist, der eben dann Polizist geworden ist. Und das ist, und da wird es dann richtig deutlich, eben bei Howard Brunswick der Fall, der eben nicht aufgrund seiner Ideale, aufgrund dessen, dass er jetzt Repräsentant der People of Color ist und so weiter und so fort, da wirklich nach oben gespürt wird, sondern auch aufgrund dessen, dass da irgendwie Geldgeber im Hintergrund zu sein scheint, dass er auch in irgendeiner Form in diese mafiösen Strukturen hinein verbandelt ist. Ne? Er sagt ja auch diesen Satz dann irgendwann, es ist ihm egal, ob weiß oder schwarz, ich bin für grün, grüne Scheine. Also er ist für das Geld sozusagen. Ne? Also die ganzen Ideale, die Moralvorstellungen und so weiter, die spielen ja dann irgendwann keine Rolle mehr. Und das ist eben auch so eine Politikkritik, wenn man so will, die dieser Film auf einer natürlich sehr oberflächlichen Ebene hat. Aber er hat sie eben. Und das ist doch schon spannend, wie er das macht. Was ich tatsächlich am spannendsten aber an diesem ganzen Film finde, sind die Geschlechterverhältnisse, die in dieser Welt herrschen. Und zwar nicht nur bezogen darauf, wie die so dargestellt werden, sondern auch in Bezug darauf, wie die quasi mit uns als Zuschauer spielen und in welche Richtung wir als Zuschauer in irgendeiner Form gedrängt werden. Denn da gibt es aus meiner Sicht zwei Optionen. Aber ich würde ganz gern erstmal, bevor ich wieder so einen großen Monolog bringe, rausfinden oder dich fragen, ja, wie du das so gesehen hast. Ja.
Naja, es klang vielleicht schon durch, aber wir haben sie natürlich schon auf einer, ja, oberflächlichen, vielleicht schon eher irgendwie karikaturellen Ebene mit fast schon irgendwie orthodox-patriarchalen Strukturen zu tun. Eben die immense Abwesenheit von Recht und Selbstbestimmung von Frauen. Ja, also Frauen dienen hier lediglich der Belustigung oder der Demonstration von Potenz und Heterosexualität, um, sage ich mal, die männliche Einfluss- und Machtsphäre, vielleicht auch irgendwelche Zugänge zu, ja, erweitern. Und auch gerade in Bezug auf King George sind Frauen ja auch irgendwie lediglich ja, wirtschaftliches Humankapital, mit dem Geld verdient wird, mit dem man sich irgendwie Freundschaften aufbaut, indem man da irgendwie, die Beste der Besten irgendwie dem Drogenbaron gibt und dem anderen wieder die und so weiter. Und man ja, versteht sich eben als diejenigen Player, die dann eben ja die Macht haben, Frauen in diese Geschlechterverhältnisse zu bringen, und es wird sich auch keine Frau dort irgendwie anziehen, gegen diese Geschlechterverhältnisse zu protestieren oder etwas mal nicht zuzustimmen. Also in diesem affirmativen Verhältnis ist dann eben auch Coffee die Einzige, die dort irgendwie anscheinend die Augen öffnet und irgendwie sieht, in welchen Verhältnissen man hier lebt, wobei ja immer noch dieses Rachemotiv ihrer Schwester im Hintergrund steht und da ja, sage ich mal, dieses Rachemotiv durch eben Drogen passiert, wird das gar nicht durch die Figuren selbst thematisiert, was jetzt hier mit den Frauen und mit den Männern tatsächlich für Missstände herrschen. Das wird über das Gezeigte, das wird über den Film selbst kommuniziert, nicht über die Figuren. Und ja, das sind, denke ich mal, genau die Geschlechterverhältnisse, über die wir ja, sage ich mal, heute auch noch in aller Aktualität irgendwie diskutieren und debattieren und streiten, und wo es ja immer noch irgendwie zwei Lager gibt, die, sage ich mal, so dieses traditionelle, wirklich patriarchale oder ja, diese Dichotomie, es gibt Mann, es gibt Frauen und so weiter, und da gibt es irgendwie verschiedene Rollen, und ja, diese menschengemachte Trennung von Geschlecht, männlich und weiblich, irgendwie zu kommunizieren. Und das Ganze finden wir ja auch. Wir können das heutzutage nur vielleicht mit ganz anderen Maßstäben bewerten. Da ist Coffee vielleicht auch nicht, also der Film Coffee, auch nicht immer irgendwie stilsicher oder nicht immer hundertprozentig politisch korrekt, und spielt ja auch selbst, sage ich mal, eben wie das im Exploitation-Kino so ist, mit Nacktheit und mit weiblichen Reizen, und auch Coffee selbst als diejenige, die dann ja irgendwie für irgendwas einsteht, weiß um ihre ja von Männern erzeugten und von Männern geschaffenen und etablierten Reize, die eben einzusetzen. Sie schlägt da die Männerwelt mit ihren eigenen Mitteln, das könnte man auch so sehen. Aber ja, das ist ein deutliches Thema, über das man hier sicherlich ja viele Ansätze finden kann.
Absolut. Mich hat das tatsächlich so ein bisschen erinnert an Gesichter des Todes. Und zwar auf eine Art und Weise, dass man im Prinzip die ganze Zeit sowas wie die Schaulust kritisiert in einer Art und Weise, dass man trotzdem aber schaulustige Momente eben zeigt und eigentlich auch möchte, dass sich das Publikum daran labt so ein bisschen und dass man im Prinzip so mehrere Lesweisen da hat. Also du hast völlig recht erstmal, also Frauen werden in diesem Film durch die Bank eigentlich passiv dargestellt, als Objekte dargestellt, die beobachtet werden, ne? Als Opferfiguren kann man so sagen und als Figuren, die sich quasi rein über ihre sexuelle Attraktion und in keinster Weise über ihren Intellekt oder sowas anderes oder sowas definieren. Da sind wir ganz stark beim Stichwort Skopophilie, ne? Also dem Hervorrufen einer gewissen Schaulust beim Zuschauer, aber auch bei den männlichen Figuren innerhalb des Filmes. Da werde ich dann später bei Howard Brunswick noch dazu sagen, weil dessen Einführung tatsächlich da mit am spannendsten ist, wenn man so will. Und ganz im Gegensatz dazu eben die Männer, die hier aktiv sind, die dominant sind, die diese Welt gestalten, die Subjekte sind, Inhaber von Machtpositionen sind und die eben Träger des Blickes sind und eben weibliche Körper als Objekt der Schaulust eben dann definieren in dieser Welt, ne? Und ich finde, diese ganze Dichotomie zwischen auf der einen Seite will man als heterosexueller Mann da hingucken und auf der anderen Seite wird es in irgendeiner Form kritisiert, zeigt sich in dieser Szene, in der die Frauen in der Villa von King George miteinander streiten. Die gehen ja dann aufeinander los. Es gibt da so eine Art Eifersuchtsmodell, wenn man so will. Und es kommt ja dann dazu, dass ganz oftmals oder in häufiger Anzahl die Brüste der Frauen dann entblößt werden, wenn man so will. Und das ist auf der einen Seite natürlich das Schaffen einer Attraktion für ein männliches Publikum, was sich daran laben kann oder sexuell erregen kann, wenn man so will. Auf der anderen Seite wird in dieser Szene auch ganz stark deutlich, dass die Offenlegung der Brüste eben mit einem Verlust von Würde und Souveränität einhergeht, ne? Also die Frauen haben nicht mehr die Kontrolle über die Situation und das wird auch kritisch hinterlegt dann im Endeffekt, ne? Und das ist eben so eine Welt, wo diese Geschlechterverhältnisse ganz, ganz stark zementiert sind und festgefahren sind. Und du hast schon angedeutet, dann setzen wir eben in diese Welt Coffee rein, die eben komplizierter ist, wenn man so will. Die eben auf der einen Seite so eine Art Stellvertreterfigur ist, Für eine souveräne Frau, für eine starke Frau, wenn man so will, für eine auch afroamerikanische Frau, das ist ganz wichtig, quasi nicht so wirklich über eine Psychologie verfügt, auf der anderen Seite aber doch so diese Anstalten oder so diese Momente von Psychologie hat eben, ne? Also sie hat eine Motivation, sie will sich um ihre Schwester kümmern und so weiter und so fort, sie hat dieses Rachemotiv drin und da steckt auch so der Wille zu einer gerechteren Gesellschaft drin, den sie an Officer Carter zum Beispiel artikuliert. Sie legt ja auch diese Hoffnung in ihren Freund Howard Brunswick rein und so, ne, was sich da denn nicht im Prinzip manifestiert dann in dieser Welt und hat aber zunächst auch diesen Anschein eines Opfers. Das ist ja ihre Einführung im Prinzip. Ne? Sie wird ja als genauso eine Frau wie die anderen Prostituierten im Film dann eingeführt, als jemand, der passiv ist, der jetzt gleich bezahlt dafür wird, Sex zu haben mit diesem reichen Typen dort. Und dann haben wir aber eben auch durch den Mord, durch die Schrotflinte, also so klassisch dieses Motiv, wir statten jemanden mit einem symbolischen Penis aus sozusagen, haben wir eben so eine symbolische Befreiung aus dieser männlichen Ordnung. Und haben auch diesen Moment, der dann in Foxy Brown später noch viel, viel wichtiger wird, dieses Motiv von sexuelle Attraktion in dieser Welt ist in irgendeiner Weise etwas wert als Frau. Dadurch schafft man sich sozusagen seinen Platz in der Welt, wenn man so will. Aber man kann diese sexuelle Attraktivität eben auch ausnutzen, um eben die Ordnung zu durchbrechen. Also man weiß um seine eigenen Reize, um eben eine Situation zu schaffen, in der man die eigene Machtposition dann über einen anderen Mann sozusagen um den zu dominieren dann im Endeffekt. Ne? Das heißt, wir haben im Prinzip hier männliche Figuren, die an ihrer eigenen sexuellen Lust scheitern. Der Mafia-Boss steht ja auch kurz davor, ne? Bis Seth Haig dann dazwischen kommt und die Situation dann für ihn löst im Prinzip. Und wir haben ja bei ihr auch diese ökonomische Dimension, dass sie eben Krankenschwester ist, ne? Also das in irgendeiner Art und Weise auch machen muss zum Teil. Ne? Das ist auch etwas, was in Jackie Brown von Tarantino dann eine große Rolle spielt, dass eben Sexualität oder das Ausnutzen der sexuellen Lust von Männern dann wichtig wird, um eben in dieser Welt in irgendeiner Form zu überleben. Also abhängig zu sein davon, wenn man so will. Und ich finde das ganz interessant, wenn wir uns mal angucken, welchen Zweck diese Figur dann eben final hat in Bezug auf diesen Aspekt der Sexualität. Und eben auch in Bezug auf die Lesweise eines Publikums. Denn zum einen hat man natürlich hier eine weibliche Identifikationsfigur für ein weibliches Publikum, ne? Die sozusagen dann sagen kann, okay, wir nehmen uns jetzt unsere Macht zurück und lehnen uns auf, wenn man so will, ne? In diesem Sinne. Und auch das ist etwas, was in Foxy Brown dann nochmal stärker herausgearbeitet wird, denn dort wird Pam Grier tatsächlich in so einem Titlescreen eingeführt wie James Bond. Das heißt, sie geht dann so durch eine sehr viel buntere Version dieses ganzen Modells, auch durch von rechts nach links, glaube ich, durch so eine Kreisstruktur und dreht sich dann um und im Prinzip ist das dann genau wie das bei James Bond ist. Und sie wird auch in diesem Film mehrfach Superheldin genannt. Sie wird auch dort eingeführt, dass sie eine andere schwarze Figur, eine männliche Figur aus einer sehr misslichen Lage herausrettet im Prinzip, ne? Und also das erstmal so, was die Projektion für ein weibliches Publikum angeht. Und für ein männliches Publikum ist es ja im Prinzip schon das, was wir jetzt bereits gesagt hatten, nämlich zum einen diese sexuelle Objektifizierung. Das heißt, wir schauen auf diesen Film und sehen die ganze Zeit Brüste, wir sehen nackte Haut, wir sehen irgendwie, die bekommen die ganze Zeit Angebote, um irgendwie diese sexuelle Lust zu befriedigen, die wir beim Schauen haben. Und auf der anderen Seite eben auch dieses romantisch-sinnlich-psychologisierende, was sich eben auch innerhalb dieses Films dann eben darstellen kann. Denn wir haben ja auch diese Momente von, dass sie eben auf ihre Schwester aufpassen muss, ne? Und ich finde, dass sich diese beiden Pole anhand von zwei Figuren im Prinzip drumherum stricken, die eben als Identifikationsangebote für ein männliches Publikum eben wieder gelten. Das ist zum einen Howard Brunswick. Dessen Einführung ist super interessant, denn das Bild geht los mit, oder diese Aufnahme geht los mit, ich glaube, einer Halbnahen auf eine weibliche Tänzerin in einem Pole Dance Club. Und das ist ein Blick, den erstmal nur wir als Zuschauer haben. Dieser Blick ist zunächst mal nicht konnotiert mit irgendeiner Figur. Das heißt, wir sind die, die sich das angucken. Die Kamera fährt dann immer weiter zurück und wir sehen dann an dem Tisch den Polizeichef und Howard Brunswick. Und Howard Brunswick guckt die ganze Zeit diese Frau auch an. Der Polizeichef weist ihn sogar darauf hin, du kannst ja gar nicht die Augen davon lassen. Mhm. So, ne? Und das ist ein Moment, in dem quasi der Blick, den wir vorher schon auf diese Frau hatten, assoziiert wird mit dem Blick von Howard Brunswick. Und das setzt sich ja dann fort. Also Howard Brunswick ist es ja dann auch, der am Ende nochmal diese Prostituierte dann im Haus hat.
Die weiße Prostituierte?
Die weiße Prostituierte hat, ne? Und das ist im Prinzip das eine Angebot, was wir haben. Wir können uns dem hingeben und können rein unserer sexuellen Lust eben der freien Lauf lassen im Prinzip und können uns diese weiblichen Körper zu einer gewissen Unterhaltung und Sexualisierung eben angucken. Oder wir haben eben diese romantisch-sinnliche, diesen Zugang durch Officer Carter, der ihr Freund ist und der im Prinzip so der Ausweg aus dieser Ordnung für Coffee wäre, den sie ja dann nicht nimmt im Endeffekt. Der aber da ist. Und ich finde, dass dieses sich mit einer Frau beschäftigen, bei ihr zu sein, sich um sie zu kümmern, gerade von Officer Carter eben so oder mit dieser Figur stark herausgearbeitet wird. Das sind diese Momente, wenn die beiden zum Beispiel Kaffee trinken. Sie heißt ja auch Coffee. Ne? Und ich finde so dieses gemeinsame Kaffee trinken, dieses jemandem zuhören, mit jemandem reden, das ist ja genau das von, ich nehme dich als Person ernst, ich sehe dich nicht nur als sexuelles Objekt, sondern ich will einen Zugang zu dir finden. Und er begleitet sie ja dann auch bei dem Besuch der Schwester. Und währenddessen ist Coffee eben in keinster Weise sexualisiert, sondern ganz im Gegenteil, ihre Kleidung ist komplett lang und zu und dicht. Man sieht keine Form von Dekolleté mehr in irgendeiner Art und Weise. Ne? Das heißt, hier geht es wirklich nur darum, jemanden zu begleiten auf dieses schwierige Treffen sozusagen und auf dieses nach der Schwester schauen sozusagen. Also der Zugang in die Familie hinein sozusagen. Ne? Das ist sozusagen das zweite Angebot, was ein männliches Publikum hier angeboten bekommt. Und ich würde sagen, man kann dann bei diesen beiden Polen dann irgendwo als Zuschauer entscheiden, okay, wo stehe ich jetzt? Wie möchte ich sozusagen meinen Umgang mit dem weiblichen Geschlecht auch in der realen Welt finden? Das sind für mich so diese zwei Projektionsflächen und Zugänge im Prinzip, die der Film anbietet. Mhm. Wenngleich ich sagen würde, und das ist vielleicht die Kritik daran, dass dieser sexuelle Zugang dann doch der ist, der doch ganz stark überwiegt im Verlauf des Films. Von daher ist der Film vielleicht doch eher an Gesichter des Todes dran, als an einer tatsächlichen Kritik an Geschlechterverhältnissen. Ja.
Wenn wir der Figur Coffee aus einer vielleicht damaligen Sicht eines Jahres 1973 eine einigermaßen integre Moral voraussetzen können, dann können wir dieser Figur unterstellen, dass sie versucht, durch Gewalt, List, durch Sexualität irgendwie eine feminine Selbstermächtigung zu initiieren, die ja dann doch eigentlich zu ritterlichen Zielen führt. Mhm. Und du hast bereits gesagt, das wird natürlich irgendwie einerseits durch dieses Übermaß an sexuellem Reiz geschaffen, wie sie quasi sich als Gift in diese Männerwelt hinein einschleusen kann. Und auf der anderen Seite führt sie ja, wie gesagt, noch irgendwie ein Dasein als, ich glaube, ihr richtiger Name soll irgendwie Flower Child Coffin sein und ihr Spitzname ist dann halt irgendwie Coffee. Ja. Und als die existiert sie dann ja auch noch eben für Carter und ihre Schwester und so weiter und so fort. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass sie ja dann doch schon irgendwie diese feminine Emanzipation, nenne ich es einfach mal, in dieser wirklich pulpen Story irgendwie durchsetzt, wie so eine Art, meinetwegen James Bond oder Terminator, wie so eine ruchlose irgendwie Gewaltmaschine, die auch Schwäche zeigt und auch Momente hat, in denen sie ja irgendwie am Boden ist und irgendwie darüber sinniert und irgendwie nach Kraft sucht, aber die ja durch irgendeine Brutalität und durch eine Skrupellosigkeit sich dann beispielsweise bei diesem Arturo oder bei Omar und so weiter wiederum zeigt. Ist jetzt für mich ein bisschen schwierig, da jetzt von Reverse Maniac zu sprechen, weil wir haben in Maniac, ist Jahr 1918, ist jetzt irgendwie später, von William Lustig. Da wird irgendwie, ja, diese Misogynie gezeigt eines meinetwegen irgendwie Incels, der irgendwelche Frauenfantasien hat und das Ganze irgendwie in einer Art psychopathische, auch Rache, Mutter, Motiv, Fantasie irgendwie auslebt. Und hier haben wir jetzt 7 Jahre zuvor dann schon irgendwie die weibliche Emanzipation oder gegen die vorherrschenden Verhältnisse und gegen diese Männerwelt, wenn man das jetzt mal so ganz grob vereinfachen möchte. Ist jetzt ein bisschen die Frage, berechtigt die Gewalt für dich da schon irgendwie auch noch irgendwie was Positives? Also weil hier wird ja schon, sage ich mal, getötet und hier wird jetzt, ob jetzt die Menschen, die getötet werden, irgendwie in einer Linie mit ihrer Schwester stehen, die dafür verantwortlich sind, ja irgendwie schon, weil sie das Geschäft ja irgendwie beleben, aber da jetzt in Selbstjustiz irgendwie durchzugreifen, ist ja jetzt schon irgendwie, sage ich mal, eine Methode, zu der dir heute glücklicherweise niemand rät und niemand raten würde. Und ich glaube, im Jahr 1973 auch niemand geraten hat, dass das irgendwie ein probates Mittel sei. Jetzt sind wir natürlich jetzt im Exploitation-Kino. Aber für mich war es dann letztlich doch schwierig zu sagen, okay, haben wir es jetzt hier irgendwie mit einem reißerischen B-Movie zu tun, dass eher so ein kleines, dreckiges Stück bleiben soll? Oder soll man jetzt hier wirklich im Sessel sitzen und denken, naja, eigentlich finde ich, so wie das jetzt hier kritisiert wird, ist zwar ein bisschen überspitzt, aber eigentlich hat sie doch recht. Ist irgendwie eine interessante Debatte, die der Film da wissentlich oder unwissentlich selbst aufmacht. Aber weiß nicht, bleibt der Film für dich, ist es ein integrer Film?
Ja, das ist halt die schwierige Frage, ne? Also, Ich würde sagen, auch wenn wir uns dazu entscheiden müssten, was ist dieser Film jetzt, dann ist es das erstgenannte von dir, also der Exploitation-Film, wenn man so will, ne? In dem diese Themen aber alle mitschwingen, also indem man sie quasi so verarbeitet hat, weil man eben auch weiß, für welches Zielpublikum man das macht im Endeffekt, ne? Ich würde aber sagen, dass man muss sich ja die Frage stellen, dann, wenn wir in so einer Diskussion sind, wozu führt das alles, was hier dargestellt wird, ne? Und diese Gewalt, die Coffey dann ausübt gegen die größtenteils männlichen Antagonisten in diesem Film, sie benutzt ihre Sexualität ja auch also bei Sid Haig, wenn man so will, ne? Sie lockt ihn ja aus dem Auto raus, ne? Und dann gibt's ja diese Szene dann unter dieser Brücke, wo sich Sex andeutet, aber der dann nicht stattfindet und so weiter und so fort. Also dieses Ausnutzen der eigenen sexuellen Reize, um dann eben so eine Umkehr der Machtstrukturen herbeizuführen, das ist schon etwas, was in einer Art und Weise schon integer ist, würde ich sagen. Ich würde aber sagen, dass auch dieses Umkehren, das war vielleicht auch ein Bewusstsein, was man damals noch nicht so richtig hatte. Da bin ich überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dass auch diese Umkehr, dieses Ergreifen von Dominanz, wenn man so will, ja auch zum Beispiel in einem sadomasochistischen Sinne dann irgendwie auch eine sexuelle Erregung für ein männliches Publikum haben kann, ne? Also auch in sozusagen der Dominanz der Frau steckt ja wiederum was Sexuelles, was hier, glaube ich, auch in einer gewissen Form dann durchaus eine Rolle spielt, ne? Also dass man eben es nicht zu tun hat mit diesen kleinen dümmlichen Prostituierten, die wir dann in King George's Villa noch haben, wenn man so will, die auch alles dafür tun, dass sie auch eben von King George geliebt und angehimmelt werden. Es gibt ja dann diese eine Freundin, die er hat, die ja dann, ich hatte es vorhin gesagt, dann auch zum Angriff auf Coffey übergeht, wenn man so will, ne? Sondern dass es dass auch in dem Intellekt und in der Ermächtigung eine sexuelle Komponente liegt, die hier auch bemächtigt wird. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das ein Blick oder ich glaube, dass das etwas ist, was wir mit einem Blick von heute auf diesen Film dann vor allem assoziieren, was damals vielleicht noch nicht unbedingt ein Thema war, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher, inwiefern diese Diskurse damals in den 70ern geführt wurden. Also wurden sie mit Sicherheit, aber ich weiß nicht, ob das in der breiten Öffentlichkeit der Fall war, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Von daher würde ich sagen, ist der Film vielleicht in seiner Zeit schon sehr integer oder auf eine bestimmte Art und Weise integer. Wobei das auch schwer zu sagen ist, ne? Also auch, man muss ja auch dazu sagen, dass ja trotzdem diese ganzen sexuell aufgeladenen Szenen, auch die Darstellung der Weiblichkeit der Frauen in King George's Villa, dass das ja alles auch irgendwie etwas, man hat so das Gefühl, Coffey ist so die große Ausnahme in dieser Welt, ne? Also es geht jetzt hier nicht um eine Ermächtigung oder um ein Herausarbeiten von Weiblichkeit als generell grundsätzlich starker Eigenschaft, sondern es geht hier eher um das Herausarbeiten einer Ausnahme, hat man so fast das Gefühl, ne? Weil sie ist ja eigentlich die einzige Ausnahme in diesem Film, bei der das wirklich so ist, dass sie sich ermächtigen kann. Mit Ausnahme eben von dieser einen Zuhälterin der Prostituierten, der weißen Prostituierten, die aber nicht so eine wahnsinnig große und dominante Rolle im Vergleich oder in diesem Film spielt. Ne? Sie taucht ja nur einmal kurz auf und jagt Coffey dann vom Hof im Prinzip und das war's ja. Also da scheint der Film schon sowas aufblitzen zu lassen, dass es das auch außerhalb der Figur Coffey gibt. Er arbeitet es aber nicht in einer so dominant starken Weise heraus, dass das wirklich mehr ist als diese zwei Figuren oder als ein ganz geringer Teil sozusagen in dieser Welt. Ne? Also die dominanten Figuren und die Träger des schaulustigen Blicks sind schon noch die Männer hier. Und das verbleibt auch, ich glaube, am Ende des Films trotzdem so. Ne?
Ich habe mich gerade nochmal an das Ende des Films erinnert. Ja. Nachdem diese Tabula Rasa ja stattfand, irgendwie hat sie jetzt irgendwie alles geklärt und alle sind irgendwie tot, die tot sein müssen. Dort geht sie ja in den Morgen hinein an den Strand, hat ja schon irgendwie was Kathartisches, was irgendwie Paradiesisches, dass man da nochmal an einem morgenerweckenden Strand irgendwie entlang geht, gen Horizont und so weiter. Ich weiß nicht, ob das irgendwie nochmal als Aussage gereicht, dass sie jetzt vielleicht in ein neues Leben geht, dass sie das, was jetzt gemacht werden musste, wobei dieses Rache- und Sühne-Motiv ist schon immer schwierig und wird natürlich auch immer kritisch bewertet. Es gibt noch andere Filme, beispielsweise mit Kevin Bacon irgendwie aus dem Jahr 2007, wo Death Sentence, wo genau ein ähnliches Motiv stattfand und man sich quasi als Zuschauer dorthin gedrängt wurde, über diese Rache irgendeine Erleichterung zu spüren, über diese Selbstjustiz. Mhm. Weiß ich nicht, ob das hier so ein bisschen als ja so kleine Wiedergutmachung gereicht, aber vielleicht bietet der Film absichtlich, unabsichtlich dann nochmal irgendwie eine Option zu sagen, okay, sie lässt es hinter sich, weil wir sehen sie rücklings, wie sie dann eben gen Strand geht. Und das eigentlich erstmal ganz friedlich, ganz freundlich, ganz warm und herzlich aussieht, wie sie da so geschafft und abgekämpft ihren Weg geht, wohin auch immer. Das wird so ein bisschen offen gelassen. Vielleicht wäre das nochmal irgendwie ein versöhnlicher Ansatz, wie man das Ende meinetwegen deuten könnte.
Absolut. Also gut, dass du es in Erinnerung rufst, weil das ist tatsächlich eine Szene, die ja dahingehend auch schon spannend ist. Also sie erschießt ja dann Howard, ne? Howard ist ja im Prinzip so eine Figur, die für all dieses Schlechte in dieser Welt steht, was der Film vorher schon so durch die Blume kritisiert hat, ne? Also der männliche Blick steckt bei ihm drin, auf jeden Fall. Damit wird er eingeführt, mhm. ne? Männlichkeit generell, die Machtstrukturen stecken da drin, das kapitalistische System, ich will Geld, steckt in Howard Brunswick und eben diese Korrumpierung von afroamerikanischem Leben für die bereits bestehende weiße Welt im Prinzip, das ist ja genau das, was er repräsentiert im Prinzip und eigentlich ist das schon richtig, also sie nimmt die Schrotflinte, ermächtigt sich selbst, erschießt ihn und lässt dadurch im Prinzip diese gesamte Welt, die wir vorher kritisiert bekommen haben, hinter sich. Das ist im Prinzip der Moment, in dem sie ja auch, dadurch, dass er diese Prostituierte dann bei sich hat, merkt, dass diese Welt an sich auf Lügen aufgebaut ist, im Prinzip auf falschen Vorstellungen, auf so romantisierenden Vorstellungen, die die Welt an sich vielleicht gar nicht so erfüllen kann. Und diese Szene, dass sie dann am Ende am Strand Richtung Morgen geht, ist ja im Prinzip fast eine Wiedergeburtsszene, wenn man so interpretieren möchte, ne? Also sie geht in den Morgen hinein, der neue Tag beginnt und es geht die Gestaltung einer neuen Welt los, wenn man so will, ne? Oder das zumindest das Zurücklassen der alten Welt. Und dahingehend, das ist schon gar nicht mal so, ist schon ein ziemlich schlauer Gedanke, würde ich schon auch sagen, ja, auf jeden Fall. Also würde ich dir recht geben. Die Frage ist für mich halt, ob diese ganzen sexuellen Exzesse, die der Film uns als Schauwerte liefert, ob das damit aufgefangen wird, wenn man so will. Weil ich glaube, auch wenn man sich den Film dann zweites oder drittes Mal anschaut, gibt es trotzdem so dieses, also als Mann, sage ich mal zumindest, als heterosexueller Mann, gibt es trotzdem so diesen Gedanken, ich freue mich schon auf diese Szene, wenn eben die Prostituierten dann bei King George gezeigt werden und diese erotische Stimme uns dann nochmal präsentiert wird und diese eine auch sehr erotisch sexualisierte Frau, wo die Brüste schon so halb aus dem Dekolleté rausgucken und so weiter und so fort. Das schwingt immer noch so mit, weißt du? Also, da bin ich dann schon auch wieder bei sowas wie Gesichter des Todes. Also wir wollen das kritisieren und wir zeigen einem Publikum, dass wir es kritisieren wollen. Aber wir wollen es euch schon auch schmackhaft machen und zeigen. Ne? Und wollen das quasi als Verkaufsargument für unseren Film auch ausnutzen.
Ja, verstehe ich. Wir könnten die Debatte jetzt sicherlich über Nacktheit, über Sexualität und über irgendwie den Male Gaze im Film sicherlich noch ausweiten. Ich weiß allerdings nicht, denn man als medienkompetenter Mensch begreift man natürlich einen Film als einen Film. So. Und ein Film hat erstmal nichts mit der Realität zu tun. Und ich finde, dass meinetwegen die Kunst der Film dann, ohne sich jetzt irgendwie moralisch zu beflecken, dann doch dazu benutzen lassen darf, sich affizieren zu lassen, so wie das der Film ja auch intendiert. Also man könnte das auf ganz andere Weise machen. Vielleicht hat man auch schiere Freude daran, das ganze Mobiliar dort irgendwie toll zu finden und dem zu huldigen und das irgendwie zu genießen, obwohl das der Film gar nicht beabsichtigt. So könnte man das meinetwegen auch mit den Männerfiguren oder eben mit den Frauenfiguren und deren Sexualität machen, ohne sich dort irgendwie oder ohne danach dieses dreckige Gefühl zu haben, oh, jetzt habe ich schon wieder hingeguckt, Mist, jetzt haue ich mir aber selber auf die Hände. Ich weiß nicht, ob das der richtige Umgang wäre, ebenso beim Horrorfilm oder meinetwegen beim Terrorkino. Du hast zwei Pascal Logier-Filme geguckt.
ich weiß nicht, ob, wenn man jetzt meinetwegen eine ganze Nacht 5 Terror-Kinofilme guckt, ob man danach sich dann irgendwie so ein bisschen kriminell fühlen darf, weil man ja jetzt irgendwie ja nur Mörder und Tötungsszenen geschaut hat und da jetzt irgendwie auch so ein bisschen komisch und so ja ein bisschen anrüchig geworden ist.
Ich muss das vielleicht ein bisschen anordnen. Mir geht's. Jetzt ist deine Katze wieder da. Alles gut. Ich habe eh nicht mehr so viele Notizen, sage ich mal. Beziehungsweise bin meine Notizen eigentlich auch durch und spreche jetzt freier, sage ich mal so. Ich muss das vielleicht dahingehend einordnen, dass ich damit keine moralische Bewertung meinte. Also ich möchte das nicht moralisch bewerten, dass sich jemand gerne Gewalt oder Sexualität anguckt oder sowas. Mir ging es eher um die Frage, warum guckt man sich das an? Geht es quasi darum, sich in dieser Weise sexuell befriedigen zu lassen, also oder skopophilistisch befriedigen zu lassen? Oder ist dieser Film vielleicht auch für ein Publikum gemacht, was sich sagt, okay, ich möchte irgendwie, dass die Gesellschaftsverhältnisse, in denen wir uns befinden, in irgendeiner Form kritisiert werden. Ich möchte mich aber trotzdem irgendwie daran laben oder möchte quasi so ich glaube, dass man sein Publikum auf diese Art und Weise irgendwie gesehen hat oder betrachtet hat, ne? Dass man sagt, okay, wir müssen irgendwie diese affektiven Dinge irgendwie bedienen, damit sich die Leute das angucken, aber wir wollen ihnen gleichzeitig auch noch diesen Gestus der Kritik irgendwie mitgeben, dass sie das Gefühl haben, sie haben sich in irgendeiner Form mit unserer Gesellschaft befasst, sozusagen, ne? Und das, ob man sich jetzt der einen oder anderen Seite zuwendet, will ich gar nicht moralisch bewerten. Der Film macht ja diese verschiedenen Angebote durch die männlichen Figuren dann, wie ich es eben postuliert habe, durch Howard Brunswick und durch Officer Carter im Prinzip. Offeriert einem beides, wenn man so will. Ne? Mhm. Und beides ist auf seine Art und Weise natürlich legitim. Es ist nur sehr lustig, wenn man zum Beispiel sagt, man hat sich jetzt diesen mit unserer Gesellschaft auseinandergesetzt, aber eigentlich hat man es vielleicht doch nur gemacht, um mal sich Gewalt zu geben in irgendeiner Form. Oder weil man es vielleicht dann doch auch ganz witzig fand, dass King George hier an ein Auto gebunden wird und durch die Pampa gefahren wird. Ne? Also ohne moralische Bewertung, absolut. Ich würde das auch niemals sagen, dass ich mir Horrorfilme angucke und nicht auch den Reizen dieser Filme dann erliege, vollkommen klar.
Vielleicht ist dann die Sexualität in Coffee vielleicht so ein niedrigschwelliges Angebot, sich mit echten Problemen auseinanderzusetzen und die Nacktheit und die Sexualität soll einen vielleicht so ein bisschen anfüttern.
Ja, absolut. Das kann schon sein, ja. Hast du noch was zum Film an sich?
Ich habe nichts mehr, nein.
Okay, dann würde ich noch mal ganz kurz was sagen und den Film vielleicht so ein bisschen ins Verhältnis setzen zu den beiden anderen Filmen, die in einer engen Verwandtschaft mit ihm stehen. Wir haben ja schon gesagt, dass Coffee jetzt ein Film ist, der sich sehr, sehr stark, auf so Themen spezialisiert hat, sage ich mal, wie Gender, Race, ökonomische Verhältnisse, die Machtstrukturen, die damit einhergehen. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man den Film vergleicht mit Foxy Brown und auch mit Jackie Brown, dass sich anhand der Antagonisten so ein bisschen der Schwerpunkt herausarbeiten lässt, wenn man so will. Also ich habe das Gefühl, in Coffee ist gerade durch Howard Brunswick, haben wir hier so eine Figur, eine reiche Person erstmal, die im Prinzip so eine Art Verrat an der eigenen Race, wenn man so will, vollführt. Ne? Also dem Ruf des Geldes sozusagen folgt. Und der im Prinzip diese ganzen Problematiken dann eben als Sammelstelle, als Korpus im Prinzip bedient und da das zusammenfassen lässt. In Foxy Brown haben wir eine andere Form von Verrat und zwar im Prinzip am Gender. Denn hier haben wir als Antagonistin eine Frau, eine weiße Frau auch, die eben auch einen Prostitutionsring führt und wo es auch darum geht, dass im Prinzip eine andere Figur, die in einer engen Verbindung mit der mit Foxy Brown dann eben steht, eben in diesen Ring hineingelockt wurde. Es ist im Prinzip so ziemlich der gleiche Film, wenn man so will, nur dass es ein bisschen internationaler ist. Wir haben noch mal mehr dieses Bild von eines bösen Prostitutionsrings, der so ein bisschen über den Dingen zu schweben scheint. Also der findet dann immer in so einem Hochhaus statt auch und so, ne? Also da werden auch durch die räumlichen Verhältnisse nochmal diese Sachen eben herausgearbeitet. Und wir haben, da ist vielleicht so diese ganze Welt nochmal so ein kleines bisschen abgedrehter, wenn auch nicht die Figuren. Ich habe das Gefühl, der Film ist an sich in seiner räumlichen Ausarbeitung nochmal deutlich größer, stellt auch Sexualität nochmal ein bisschen expliziter dar, wenn man so will. Gewalt ironischerweise nicht so wirklich. Und man merkt schon, dass Foxy Brown so ein bisschen der große Bruder von Coffee zu sein scheint, wo man auch merkt, da ist ein größeres Produktionsbudget dahinter, nochmal größeres Set und so weiter und so fort, was dem Film so ein bisschen diesen Charme nimmt, den Coffee irgendwie für mich hat und deswegen finde ich Coffee persönlich besser. Wir haben also hier auch diese Machtstrukturen, nur dass wir es nochmal eher auf das Thema Gender im Prinzip zugespitzt haben durch die Wahl der Antagonistin und ich habe das Gefühl, dass bei Jackie Brown von Quentin Tarantino der Aspekt der Sexualität weitestgehend runtergefahren wird und wir uns eigentlich eher auf so eine allgemeine Form von Machtstrukturen im Prinzip fokussieren, die über alle verschiedenen Themen in der Gesellschaft dann hier sich artikulieren kann, wo nicht ganz klar ist, dass nur die weiße Mehrheitsgesellschaft sozusagen über Macht verfügt, sondern wir haben es hier mit einem Antagonisten hauptsächlich zu tun, der erstmal relativ arm ist. Wir haben es mit einem Drogendealer zu tun, der von Samuel L. Jackson gespielt wird und der hier eben als Antagonist fungiert und wo ganz klar wird, dass er sozusagen trotzdem eine gewisse Macht über auch die Institutionen hat, staatliche Institutionen beispielsweise durch verschiedene Dinge. Und wir haben es hier mit einer Retterfigur auf der anderen Seite zu tun, die auch so eine Art Beamter ist, wenn man so will, die aber weiß ist und von Robert Foster gespielt wird. Also der im Prinzip so die Rolle dieser beiden Polizisten einnimmt. Also zum einen der Polizist in Coffee und das ist auch was ich jetzt vergessen habe zu sagen, in Foxy Brown gibt es auch einen afroamerikanischen Polizisten, der auch in einem engen Verhältnis zu der Hauptfigur steht, wenn man so will. Ne? Also im Prinzip so dieses eigentlich so dieses Entkernen des Themas Machtstruktur von Gender oder von Gender nicht, weil die Macht ist hier auch in Jackie Brown noch sehr männlich konnotiert, aber von Race und von Ökonomie, wenn man so will. Ne? Also so nach dem Motto, männliche Herrschaft gibt es, aber sie muss nicht ökonomisch in einer gewissen Weise bevorteilt sein, sondern es kann auch auf einem sehr niedrigen Niveau in vielleicht so wirtschaftlich schwächeren Milieus stattfinden, wenn man so will. Das ist, glaube ich, das Thema, was Jackie Brown aufmacht, plus dass er eben diese Sexualität oder Sexualisierung seiner Hauptfigur nicht unbedingt vorantreibt. Und das Thema wird in dieser Art und Weise, ich sag mal so, herausgearbeitet, dass wir ständig irgendwie Brüste, Genitalien, nackte Haut oder was weiß ich irgendwie sowas sehen, ne? Sondern es wird auf einer sehr subtilen Ebene quasi nur vermittelt. Am ehesten noch durch Bridget Fonda, die hier eine Rolle spielt und ständig sich in diesem Dunstkreis von Samuel L. Jackson und von Robert De Niro befindet, der hier auch eine relativ kleine und sehr untypische Rolle für ihn spielt, tatsächlich, ja. Also es ist tatsächlich super interessant, wie das hier gemacht wird und wie Tarantino eigentlich, sagen wir mal so, die Diskussion, die Coffey und Foxy Brown aufgestoßen haben über Machtstrukturen, nochmal erweitert und nochmal ausdifferenziert eigentlich, ja. Das ist schon ziemlich spannend, ja. Das vielleicht nochmal so als Einordnung.
Ja, kenne ich beide leider nicht, auch nicht Jackie Brown, Asche auf mein Haupt, ein Quentin Tarantino-Film, der von mir nicht gekannt wird. Ich glaube, da gibt es noch so ein paar andere, aber ja, wie gesagt, Jackie Brown auch nicht. Wobei ich den, glaube ich, im Regal habe und das wahrscheinlich ein Film ist, den man noch irgendwie am ehesten gucken kann. Eine Frage habe ich noch. Foxy Brown geht wie lange ungefähr?
Oh, ähnlich lange, 90 Minuten ungefähr.
Okay, ja, die haben ja schon irgendwie, Genre-Kino hatte irgendwie eine knackige Länge. Ist Jackie Brown dementsprechend länger? Würde ich jetzt nur mal vermuten.
Oh, ich habe den lange nicht mehr gesehen, aber ich glaube, Jackie Brown ist länger. Ich glaube, da geht's fast 2,5 sogar.
Ja, okay.
Also mindestens 2, würde ich sagen. Also ja. geht schon deutlich länger als die anderen beiden. Ja, ja. ja.
Okay.
Ja. Ja. Spannender Film. Also alles spannende Filme. Wie gesagt, habe mich für Coffee entschieden, finde ich, ist der rundeste von den ursprünglichen beiden, sage ich mal. Und wenn man eine Erweiterung der Diskussion anhand von Jackie Brown möchte, dann kann man sich den Film angucken. Einer der besten Tarantino-Filme, würde ich wirklich sagen. Ich finde wirklich, je länger ich so drüber nachgedacht habe, über mein Verhältnis zu Tarantino, sind so diese ersten vielleicht 3 Filme, Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, die noch diese Rohheit haben. Das sind so die Filme, die sein Kino für meine Begriffe am ehesten beschreiben und nochmal abheben, sage ich mal, von dem Rest des Hollywood-Kinos, wenn man so will. Ja, genau. Dann haben wir es, glaube ich, mit Coffee.
Ja.
1973.
Sehr schön.
Jack Hill. Wie gesagt, wenn ihr euch den Film besorgen wollt, besorgt euch am besten die Version von Wicked Vision. Das ist die mit Abstand beste, die es hier in Deutschland zumindest gibt. Ansonsten gibt es auch die britische Version von Arrow, wenn ihr an die Wicked Vision Version nicht mehr kommt. Und ich habe sogar gehört, das habe ich nämlich in der Kritik auch zu der Hamburg Media Veröffentlichung gelesen, dass sogar die alte DVD, die in den 2000ern ist, noch erschienen ist, noch ein besseres Bild haben soll, interessanteres Bild haben soll als diese Version. Die habe ich nicht gesehen, die ist auch schwer zu bekommen. Ich habe mal geguckt, ob man die überhaupt noch mal bekommen kann. War in meinem Fall zumindest nicht der Fall. Oder ich glaube, wenn dann nur für einen sehr teuren Preis von, ich glaube, so 40 bis 50 Euro muss man dann für eine normale DVD bezahlen. Greift zur Wicked Vision Version, die ist auf der Website von Wicked Vision problemlos zu erhalten.
Okay, 1973. Lukas, möchtest du wissen, in welches Jahr wir gehen, wenn wir über den nächsten Film der nächsten Folge sprechen?
Stimmt, du darfst den auswählen.
Ja, ich durfte mir wieder mal was aussuchen.
Welches Jahr ist es denn?
Wir gehen ins Jahr 1999. Und ich habe gedacht, wir widmen uns auch, das war, glaube ich, bei mir noch nie der Fall, in dem deutschen Film. Es gibt einen Regisseur, der ist jetzt, denke ich, also meines Wissens nach nur für deutsche TV-Produktionen zuständig oder bekannt, vornehmlich Tatort-Folgen. Der gute Mann heißt Sebastian Schipper und der hat im Jahr 1990 einen relativ kurzen Film ins Leben gerufen, der heißt Absolute Giganten und der hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ich dachte, das ist ein geeigneter Film, um bei warmen Temperaturen mal so ein bisschen über einen deutschen Film zu sprechen. Das wird ja der Film der nächsten Folge.
Ja, wunderbar. Also kenne ich noch nicht. Habe ich mir aber immer mal gewünscht, den zu gucken. Ich kenne von Sebastian Schipper natürlich Victoria, den die meisten wahrscheinlich gesehen haben, die mit seinem Werk irgendwie so in Berührung gekommen. Hast du den gesehen?
Ja, Victoria habe ich gesehen, Ludwig II. Habe ich gesehen.
Ah ja.
Ja, der hat schon ein bisschen was gemacht, aber eben auch ja eine relativ kurze, schöne Perle. Bin mal gespannt, was du dazu sagst, wo uns das Gespräch hinbringt. Hat mir, wie gesagt, super gefallen.
Absolute Giganten von Sebastian Schipper, 1999 hast du gesagt, ne? Ja. Ja, sehr schön, ich freue mich drauf. Das wird toll. Du hast hier mir die DVD von Warner gegeben.
Ja, richtig. Das ist die Edition, die derzeit am einfachsten zu erhalten ist. Eine Blu-ray, geschweige denn 4K, gibt es meines Wissens nach nicht.
Mhm. Ja.
Aber vielleicht gibt es den auch in irgendwelchen öffentlich-rechtlichen Mediatheken.
Ja. Mit Antoine Monnaud Jr., das finde ich sehr witzig, den habe ich letztens erst in das Experiment nochmal sehen dürfen. Das ist ja der Technik, hat ja die Werbung für Saturn gemacht damals. Oder war es mit dem? Eins von beiden irgendwie, auf jeden Fall. Ja, freue mich sehr drauf. Absolute Giganten von Sebastian Schipper. Das wird schön.
Sehr schön. Ich freue mich auch. Ihr werdet in Bälde wieder von uns hören, denke ich mal. Wir halten uns ran und gucken, dass wir das Ding möglichst schnell wieder rausbringen.
Machen wir. Von daher bleibt uns nur die Verabschiedung. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Du hoffentlich auch. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.